Fritz. Podcast.
Katrin Thüring.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend. Zwei Stunden haben wir Zeit. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, die ARD hat eine Themenwoche ins Leben gerufen. Seit Montag geht's viel um Toleranz. Da dachte ich mir, ach, Toleranz, eigentlich ganz interessant, machen wir auch. Toleranz ist allgemein ein Gelten lassen und Gewähren lassen fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich ist damit auch häufig die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint. Ich würde den Begriff Toleranz gerne erweitern, auch auf Akzeptanz, und habe mir was ausgedacht. Ihr kennt ja das Buch der 1000 Fragen. Das habe ich ein wenig abgeändert und habe für euch dabei ein Buch der Toleranz. Ihr könnt anrufen 0331 70 97 110. Sagt diesmal keine Zahl, sondern ich suche mir einfach eine Frage aus dem Toleranzbuch raus. Die stelle ich euch und würde euch bitten, dass ihr die ganz ehrlich beantwortet. Also 0331 70 97 110. Ein wenig ein Experiment, ne? Müssen wir unseren Kopf aufmachen am Ende der Woche. Mal, und wieder ein bisschen nachdenken über unsere, ja, wie wir so sind, was wir akzeptieren, was für uns überhaupt nicht geht und in welchen Sachen wir tolerant sind und welche Sachen wir nicht akzeptieren. 0331 70 97 110. Seid mutig, ruft an und lasst euch eine Frage stellen. Ihr könnt gerne eine Frage dann dazu stellen. Könnt ihr auch auf Facebook machen, entweder auf meiner Seite, Katrin Thümi Thüring, oder aber auf der Fritz-Seite, wenn ihr euch nicht traut anzurufen. Aber ich denke mal, wir rascheln uns gut durch die Sendung. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch schon, obwohl eigentlich ist es schöner, wenn ihr anruft und dann erst die Frage bekommt. Also ich warte jetzt erstmal ab, spiel wie immer meinen ersten Song, Gott und White, die schönste. Hoffe, dass der erste von euch mutig ist und sich ein Buch, eine Frage aus dem Buch der Toleranzfragen stellen lässt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann lese ich euch einfach mal die erste vor, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ihr seid mittendrin im Blue Moon hier auf Fritz. Das ist eine Talksendung, ja, für alle, die zum ersten Mal zuhören, vielleicht gerade durchs Sendegebiet fahren oder sich im Badradio beim großen Bruder denken, was ist das denn? Ja, das ist Fritz, und Fritz hat immer von 22 bis 0 Uhr eine Sendung, in der nur gesprochen wird, ja, um verschiedene Themen. Und heute soll es um Toleranz gehen. Das ist ja die ARD-Themenwoche. Ja, Toleranz, wie tolerant sind wir eigentlich und so weiter. Ich habe für euch dabei ein Buch der Toleranz, so nenne ich es mal, in dem verschiedene Fragen stehen, die ihr beantworten sollt. 0331 70 97 110. Alex und ich machen euch das mal vor. Hallo Alex.
Hallo.
Du bist 27 Jahre jung, rufst an aus dem Wedding. Hast du dich schon viel mit dem Wort Toleranz beschäftigt?
Also ich habe zufälligerweise vorhin noch den Podcast gehört zu dem Blue Moon, der dazu lief, schon über Toleranz.
Mit Henrik Schröder am Montag, da war es ja, ist Toleranz, ne?
Ja, genau. Also genau. Das hatte ich letztens gerade gehört noch dazu.
Und was ist hängen geblieben? Was ist Toleranz?
Eigentlich war der Anfangsvorwurf, ist Toleranz zu wenig, weil es fast in die Gleichgültigkeit geht. Und
weil man es nur duldet, ne?
Ja, genau. Das am Anfang war ich nicht so direkt überzeugt davon, aber im Laufe der Sendung, muss ich sagen, fand ich schon, dass da also stimmt schon irgendwo ein bisschen.
Okay, wir gehen mal weg vom Abstrakten hin zu Beispielen. Ich habe heute ein Buch dabei, in dem jeder von uns mal überlegen kann, wie würdet ihr in bestimmten Situationen reagieren? Ganz ehrlich auch, ne? Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie uns alle als Helden aufspielen und denken, ja, nee, ich würde den Obdachlosen retten und so, sondern wir würden tatsächlich überlegen, wie würden wir handeln? Alex, du bekommst die erste Frage. Alle anderen können auch noch anrufen und dieselbe Frage erstmal mit beantworten. Also okay. Alex, eine Freundin von dir, eine sehr gute Freundin, hast du eine beste Freundin vielleicht?
Ja.
Will sich künstlich befruchten lassen. Ihr Kind wird nie erfahren, wer der Vater ist. Wie findest du das?
Also erstmal ist es ja Sinn der, also ich wollte gerade sagen, also theoretisch kann das Kind es ja wohl sehr wissen, weil es gerade gesetzlich geändert wurde, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es nicht so ist.
Genau, also, wir nehmen an, dass es, also es ist auch alles ein bisschen fiktiv, ne? Aber ja, es ist jetzt so, sie...
Sehr eine moralische Frage. Ja.
Sie sagt dir, ich habe mir vorgenommen, ich habe keinen Mann, ich finde auch keinen mehr, ich werde mich künstlich befruchten lassen, und in dieser Spenderdatei ist es so, das Kind kann nie erfahren, wer der Papa ist.
Ja. Oder sie möchte auch einfach keinen Mann, das kann ja auch sein.
Oder möchte keinen.
Ja, ich würde schon sagen, ehrlich gesagt, erstmal ja, kann sie ruhig machen. Weil es ist ja nicht gesagt, also erstmal, ein Kind braucht ja nicht zwangsläufig eine Mutter und einen Vater, um glücklich zu sein. Das geht auch mit einem Elternteil wunderbar. So gesehen muss ja, heißt es ja nicht, dass wenn das Kind den Vater nicht kennt, dass es deswegen unglücklich sein muss.
Ist das so?
Ja, also es gibt doch bestimmt Kinder, die alleinerziehend aufgezogen werden und glücklich sind. Dann wird es doch da genauso eigentlich.
Und die Vorsätzlichkeit, dass die Mutter weiß, ich kann meinem Kind keinen Vater bieten und ich mache es halt einfach auch nicht. Es wird nie die Möglichkeit haben, seinen Vater kennenzulernen. Das ist was, wo du sagst, ja, es ist halt ihre Entscheidung.
Es ist negativ natürlich, aber ich finde, es wiegt weniger schwer, als das gar nicht zu tun.
Mhm.
Also es ist natürlich, es ist halt eine Abwägungssache. Natürlich steckt da drin, dass man erstmal den Köder fängt und sagt, ja, es ist irgendwo negativ, dass das Kind den Vater niemals erfahren wird, aber gleichzeitig kann man sagen, es ist aber vielleicht positiver, wenn die Mutter dann dem Kind dann die Möglichkeit gibt, trotzdem halt eine schöne Kindheit zu haben, indem sie eine gute Mutter ist. So gesehen hat das Kind am Ende vielleicht schon mehr davon als von dem Negativen, dass es nicht weiß, von dem, also wessen Vater das ist.
Also du würdest sagen, du würdest immer bevorzugen, dass überhaupt Leben entsteht, dass eine Mutter, eine liebende Mutter, gehen wir mal von aus, sich dazu entschließt, als dass das, also als dass es gar nicht stattfindet.
Nein, also es ist nicht so ein Pro-Life-Typ irgendwie, sondern ich meine nur, dass das Szenario, also es geht ja darum, am Ende tut es dem Kind gut oder nicht gut. Hm. Mehr oder weniger. Also, ne? Und da kann man halt versuchen, diese beiden Sachen gegen aufzurechnen. Also das Argument, man weiß nicht, wer der Vater ist. Und sozusagen, aber gleichzeitig hat das trotzdem ein schönes Leben. Und dann kann man sagen, okay, das eine ist schon wichtiger als das andere.
Und deshalb würdest du, wenn deine Freundin dir das mitteilen würde, deine gute Freundin, sagen, klar, mach doch.
Ja, weil genau bei ihr, weil sie meine beste Freundin ist, würde ich natürlich auch ausgehen, dass sie dazu imstande ist, dem Kind halt eine schöne Kindheit zu geben und halt ein schönes Leben zu bereiten.
Mhm. Und kannst du dir vorstellen, dass welche, die zuhören, das anders sehen? Oder findest du, das ist eine Frage, die kann man nur so beantworten?
Naja, wie gesagt, es ist ja eine Abwägung, welche von beiden Dingen man mehr gewichtet. Und wenn man halt ein anderes Argument anführt, dann kann man natürlich auch das andere mehr gewichten. Ich denke, das andere, also das eine ist immer, man guckt mal mehr so ein bisschen aus der Sicht der Mutter oder aus der Sicht des Kindes eigentlich. Und ich habe jetzt gerade versucht, trotzdem aus der Sicht des Kindes zu argumentieren und mich für den Wunsch der Mutter zu entscheiden. Mhm. Aber trotzdem zu sagen, auch das Kind muss irgendwas davon haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich argumentiere auch aus der Sicht des Kindes, ich finde dann, ist halt auch am wichtigsten, weil es halt ein Recht ist des Kindes, dass es auch weiß, woher es stammt, auch vom Vater. Deswegen wurde ja auch dieses Gesetz gerade geändert. Ja klar, kann man auch das dann anders sehen. Also.
Aber grundsätzlich wärst du ein Freund, der sagen würde, mach das. Du würdest nicht sagen, hey, überlegst dir doch mal, such doch vielleicht mal einen Mann oder würdest da irgendwie drauf reinreden, sondern du würdest dir denken, die hat sich das gut überlegt, das wird kein Schnellschuss sein und deswegen, klar, soll sie es machen.
Ja, in dem Szenario gehe ich davon aus, dass es kein Schnellschuss ist. Also dass es kein Ding ist wie, ich brauche einen Sinn in meinem Leben und schaffe mir deswegen ein Kind an oder so, sondern das geht dann halt irgendwie um einfach tiefgehende Wünsche, die man halt einfach dann hat.
Und du würdest dann auch nicht so platt denken, wie ja auch öfter mal in solchen Fällen das Argument kommt, dass sagen, ja, und irgendwann brauchen die Weiber gar keine Männer mehr, dann machen das alle. Du hast da jetzt nicht Angst vor der Zukunft in 100 Jahren, dass kein Kind mehr seinen Vater kennt. Sondern du glaubst, es bleiben auch Einzelfälle.
Also ehrlich gesagt, selbst wenn es keine Einzelfälle bleiben, heißt es ja nicht automatisch, dass deswegen das Leben schlechter wird. Wie gesagt, auch Alleinerziehende können eine schöne Kindheit bereiten. Das ist doch kein Makel.
0331 70 97 110. Also Alex hat die Frage gestellt bekommen. Wiederhol sie mal nochmal, Alex, für alle, die jetzt gerade erst einschalten.
Ja, soll eine Frau ein Kind, also sich künstlich befruchten dürfen, auch wenn klar ist, dass das Kind niemals den Vater kennenlernen wird?
Genau. Wir stellen uns nämlich heute diverse Fragen. Das ist die erste, die an Alex rausgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht sind einige von euch, die jetzt am Radio sitzen und sagen, ja, das sehe ich genauso. Das ist einfach, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Und natürlich hat Alex recht. wenn er sagt, auch Alleinerziehende können wahrscheinlich manchmal noch die Besseren sein als ein streitendes Ehepaar mit einem Algi-Vater oder so. Oder sagt ihr, nee, es ist total wichtig, dass man den Algi-Vater wenigstens dazu kennt und es ist nicht das Recht der Mutter, sich befruchten zu lassen und dem Kind das zu verwehren. 0331 70 97 110. Alex, ich würde es toll finden, wenn du noch dran bleibst.
Ja.
Und wir warten mal auf ein paar Hörerstimmen, die sich hoffentlich noch dazu äußern. Gerne auch Frauen, ja, Frauen mal hier ran ans Telefon. 0331 für Potsdam 70 97 110 ist die Nummer. Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Ja, denkt nochmal drüber nach. Wir hören jetzt mal Fanny van Dann. Und ich freue mich, wenn einige von euch ihre Meinung dazu loswerden. Bis gleich, Alex. Fanny van Dannen. Ja, mit lesbische, schwarze Behinderte, habt ihr gehört, hier auf Fritz im Blue Moon. Ihr seid mittendrin im Buch der Toleranzfragen, so nenne ich es mal. Ja, es sind so ein bisschen moralische Fragen, kennt ihr vielleicht auch aus dem Süddeutschen Magazin. Die Gewissensfrage wird da immer gestellt. Ich habe einige Fragen mir für euch ausgedacht, über die wir diskutieren können, über die ihr, ja, die ihr immer auf euch wirken lassen könnt. Wie seht ihr das eigentlich? Wie würdet ihr in bestimmten Fällen handeln? Und Alex war der Erste heute, der angerufen hat und hat die Frage bekommen, eine Freundin will sich künstlich befruchten lassen, ihr Kind wird nie erfahren, wer der Vater ist. Wie findest du das? Und Alex hat gesagt, nee, überhaupt nicht schlimm.
So ja? Ungefähr, genau.
So ungefähr. Wir holen noch Chris dazu. Hallo Chris.
Hallo, guten Abend.
Aus Bischofswerda. Und genau. Siehst du es ähnlich wie Alex?
Ich sehe es auch so, ja. Ich hatte mal eine Reportage gesehen, dass es ja auf jeden Fall gut ist, wenn sich Frauen also künstlich befruchten lassen. Und ich hatte nur mal die Reportage gesehen, dass in 40 Jahren die Bevölkerung auf 50, die deutsche Bevölkerung auf 50 Millionen geschrumpft, also wenn das so weitergeht. Und deswegen sage ich mal, jedes Kind zählt. Also dahingehend, also jetzt, weißt du?
Ja, also du siehst es im Großen genau. Und Ganzen, ja? Scheiß drauf, hier Vater und Mutter, hier wird produziert.
Genau, der Staatsvölker halten. Genau. Ja, aber mir ist noch was eingefallen, warum man eventuell dagegen sein könnte.
Ja.
Um ja nicht alle nur so konsensmäßig zu sein. Denn jemand braucht nur eine persönliche Geschichte, in der es nicht so gelaufen ist. Also nehmen wir mal an, dann ruft jetzt Bernd an und Bernd hat halt ist halt alleinerziehend aufgewachsen, hat nie den Vater kennengelernt und fand es super schlimm und hat deswegen private Probleme bekommen, pipapo, und das Leben ist nicht so verlaufen, wie er es wollte. Und schon hat er ein Argument. Halt ein anekdotisches, aber trotzdem ein Argument, warum es halt schlecht wäre.
Ja, stimmt. Es gibt ja gerade in älteren Generationen öfter mal die Fälle, dass die Mütter einfach ihr Leben lang verschwiegen haben, wer der Vater ist.
Ja, kann schon sein.
Und klar, wenn jetzt jemand zuhört von euch, der ohne Vater groß geworden ist, beziehungsweise auch gar nicht weiß, ne, überhaupt nicht weiß, wer sein Papa ist, ruft an 0331 70 97 110. Chris, vielen Dank erstmal für deinen Anruf. Wir holen noch Philipp dazu. Oh, jetzt ist Philipp weg. Philipp hatte nämlich ein Gegenargument. Philipp, falls du mich hörst, ruf wieder an 0331 70 97 110, denn Philipp wollte in die Perspektive des Kindes gehen. Und Christopher?
Ja, hallo.
Hallo.
Guten Abend. Also, ich denke, dass das so ein Urding ist, dass jeder Mensch doch über seine Herkunft nachdenkt. Und wenn ich dann genau weiß, ich habe keine Chance mehr, diese Herkunft zu ergründen, dass man dann ohnmächtig sein ganzes Leben da sitzt und denkt, warum bin ich so, wie ich bin? Und man stellt sich viele Fragen, und man weiß, man wird diese Fragen nicht im Ansatz lösen können. Und insofern finde ich, ist das eine total egoistische Einstellung der Mutter, wenn sie dem Kind jede Chance nimmt, überhaupt irgendwelche Fragen über seine Vergangenheit lösen zu können.
Also glaubst du, es ist schon mal per se total schrecklich für das Verhältnis Mutter-Kind?
Ja, es tut sich ja dem Verhältnis auch nicht gut, wenn man weiß, die Mutter ist so egoistisch und blockiert diesen Informationskanal oder nicht nur blockiert, sondern sie hat praktisch von vornherein jegliche Lösungsmöglichkeit also abgeschottet oder unmöglich gemacht. Also dadurch sitze ich mein ganzes Leben da ohnmächtig und ich weiß, ich kann machen, was ich will. Es dreht sich alles im Kreis und ich werde nie in dieser Frage weiterkommen können. Also stelle ich mir Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kann man damit auch irgendwie umgehen, aber ich glaube, dass das insgesamt ein sehr negativer Zustand ist, den man dann seinem Kind antut.
Christopher, die Frage war ja, eine Freundin von euch erzählt euch das, ne? Eine Freundin von dir sagt so, Christopher, hör zu, ich finde keinen, ich will auch keinen, ich gehe mich jetzt künstlich befruchten lassen und da ist es so, da wird mein Kind nie erfahren, wer der Vater ist. Hm. Was würdest du der Frau sagen?
Ja, ich würde ihr das sagen, was ich dir eben gesagt habe, dass es nicht gut ist, ein Kind in die Welt zu setzen, was unter Umständen sein Leben lang daran leiden wird, weil es essentielle Fragen nicht klären kann.
Aber würdest du es dann grundsätzlich irgendwann, wenn sie sagt, ja, Christoph, quatsch doch, ich habe es mir aber richtig überlegt, ich mache das, würdest du es tolerieren oder würdest du den Kontakt abbrechen oder?
Naja, Kontakt abbrechen. Ich denke, wenn man einen Menschen hat, den man schätzt und mit dem man viel Gemeinsamkeit hat und viel teilt, dann wird man das so schnell deswegen nicht alles canceln und sein lassen. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich meine, es sind ja viele Steine, viele Puzzlesteine, die einen das Verhältnis zu einem anderen Menschen ausmachen. Und es ist halt die Frage, ob man, wenn da keine Gemeinsamkeit ist, ob das auf anderen Gebieten dann da die totale Gemeinsamkeit ist, das ist dann vielleicht fraglich. Aber an einem Punkt, glaube ich, macht man es ja in seltensten Fällen aus, dass man dann sagt, hier, du hast eine Meinung und deswegen will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. So läuft es ja auch nicht.
Und wenn wir dann noch 15 Jahre weitergehen, das Kind kommt bei dir an und sagt, ey Christopher, du bist doch der beste Freund von Mama, warum hast du ihr das nicht ausgeredet? Mir geht's total scheiße.
Ja klar, dann kann ich ihr sagen, ich hab lange auf sie eingeredet, ich habe ihr alle meine Argumente dargelegt und es war vergeblich, oder? Also wenn es dann wirklich vergeblich gewesen ist, ich denke, also ich glaube ja schon, dass diese Argumente, die ich da habe, dass wenn der Mensch jetzt, also die Mutter jetzt sensibel ist, dass er sich dann vielleicht doch in diese Situation reinsetzt, versetzt und sagt, ja stimmt, da ist ja durchaus was dran. Das ist,
aber was soll sie denn dann machen?
Na, sie soll zumindest, wie das ja auch üblich ist, dass diese Möglichkeit praktisch als Option noch irgendwie vorhanden ist. Also es muss ja nicht gleich aufgedeckt werden, aber dass ich weiß, wenn mein Kind darunter leiden wird und sich jahrelang diese Frage stellt, dass ich dieses Dilemma sozusagen beenden kann, indem ich das auflösen kann.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, dass man das halt eben nicht kann in dem Szenario, sonst hätten wir jetzt diese Frage nicht. Aber was man auch machen kann, sie kann sich ja theoretisch einfach jemanden ausdenken, das kann sie ja auch tun, wenn es wirklich, wenn der Sohn ist, oder das Kind halt...
Das ist ja bösartig, also das ist ja grob bösartig, wenn eine Mutter sozusagen in einer wichtigen Frage des Lebens ihr Kind belügt. Also das kann ja wohl keine moralische Antwort sein.
Also zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt ein Buch, das heißt Gab oder wie er die Welt sah oder so. Mhm. The World According to Gab. Und da erzählt die Mutter eben auch mal dem Kind, wie das Kind eigentlich entstanden ist. Und die Mutter hatte auch nie einen Mann und wollte auch keinen Mann und hat sich dann irgendwann von einem Kriegsveteran schwängern lassen, der halt irgendwie kurz vorm Abnippeln war. Und dann hat sie kurz vor ihm noch mit dem Sex gehabt und deswegen hat er seinen Vater auch so nie kennengelernt irgendwie. Und man weiß auch, also ich zumindest, wie ich das Buch verstanden habe, ist, man kriegt auch nie so richtig raus, ob das überhaupt stimmt, diese Geschichte. Also die erzählt sie ihm einfach und sie hat auch super... Die ist halt so genau gestrickt, dass man halt, er ist halt tot, man weiß nicht, wer er ist, es war ein namenloser Veteran. Also er wird niemals auf die Spur kommen können, ob es stimmt oder nicht, ist nicht nachvollziehbar, die Geschichte. Also sie kann genauso erlogen sein. Aber für ihn ist es in Ordnung, weil er halt eben seiner Mutter vertraut. Und damit ist für ihn die Sache auch abgehakt, weil für ihn sozusagen sein Verhältnis zu seiner Mutter so ausreichend ist, so behütet, dass er da jetzt keine Nachteile mit hat.
Ja, aber das würde doch Tür und Tor dafür öffnen, im Leben Lügen, also vertraut, dass vertraute Menschen anderen Lügen erzählen und dass man dann immer sagt, ach naja, ihr geht's ja, oder dem anderen Menschen, der geht's ja gut mit der Lüge, insofern, also ich glaube, das müssten schon wirklich Ausnahmefälle sein, wo vielleicht die Wahrheit so schlimm ist und man weiß von der Persönlichkeit des Kindes, dass dieses Kind damit nicht umgehen könnte und dass es vielleicht ein Trauma wäre für dieses Kind, dann wäre es sozusagen das geringere Übel. Aber
ja, genau, das hast du doch gerade beschrieben, dass das Kind halt so unheimlich große Probleme damit hat. Nur dann wäre es eventuell gerechtfertigt. Ansonsten natürlich nicht, muss man halt dann sagen.
Ja, aber das war ja vorhin nicht der Ansatz. Also das war ja praktisch gar nicht im Raum, sondern es ging ja grundsätzlich nur darum, ob man erstmal das Recht hat, die Herkunft nicht kenntlich zu machen oder nicht. Und das waren ja keine besonderen Umstände. Das, was du jetzt genannt hast, ist ja sozusagen ein Ausnahmefall, in dem es wirklich darum geht, dieses Kind vor dem Trauma zu bewahren, weil man jetzt weiß, vielleicht das Kind ist sehr sensibel und würde das nicht verkraften, dann wäre das ja sozusagen zum Wohl des Kindes. Aber
ja, nur dann, genau,
das ist ja ein Ausnahmefall.
Christopher und Alex, Mario hat auch noch eine Meinung dazu. Hallo Mario.
Hi.
Du bist 27 Jahre jung, rufst aus Hellersdorf an und sag mal, wie siehst du das?
Ja, also ich finde es prinzipiell scheiße. Ganz einfach nur daher, weil es ist psychologisch erwiesen, dass halt sehr viele Straftäter auch die Vaterbindung fehlt. Entweder kommen sie aus einem Elternhaus, wo der Vater richtig scheiße ist, oder er fehlt einfach.
Ja, mag sein, aber es ist ja nur eine Korrelation und keine Kausalität.
Ja, mag vielleicht sein, ja, aber es ist einfach, es ist erwiesen. Es geht sehr vielen so. Also ich komme aus einem Beruf, wo ich sehr viel damit zu tun habe und...
Was machst du?
Ich bin im öffentlichen Dienst tätig.
Okay.
Ja.
Vor allem, ja, und ich meine, jeder, der dafür plädiert, für so eine Verschleierung oder dafür diese Informationen zu vernichten, der soll sich doch selber mal in diese Situation versetzen und sagen, fände ich toll, wenn ich überhaupt keine Chance habe, über meine Herkunft was zu erfahren.
Willst du das? Aber das Argument ist ja nicht, dass es nicht schlecht ist. Ich sage ja auch, ja, es ist schlecht, aber vielleicht ist es weniger schlecht. Oder es wiegt weniger als das, was man dafür gewinnen könnte. Es ist ja gar nicht, dass es nicht schlimm, dass es gut ist.
Na, man
ist,
gewinnt das eigene Leben.
Aber dieses Entweder-Oder gibt es ja gar nicht. Das ist ja vollkommen, dieser Zusammenhang besteht ja gar nicht. Also ist ja nicht so, dass ansonsten dieses Kind gar nicht geboren würde. Also das ist letztendlich einfach nur eine idiotische Option, eine egoistische Option der Mutter, die sich auch aus welchen Gründen auch immer unheimlich leicht machen muss. Weil ich meine, in heutiger Zeit ist es ja... Es ist ja kein Skandal oder es gehört ja wirklich kein Mut dazu, das zu sagen, wie das Kind entstanden ist. Ich meine, dafür ist unsere Gesellschaft ja wirklich inzwischen tolerant genug.
Nee, also sagen kann sie es ja schon. Sie kann schon sagen, du bist durch eine künstliche Befruchtung entstanden. Ich weiß aber nicht, wer der Vater ist.
Ja, aber warum das? Also ich sehe den Sinn im Ansatz nicht, warum eine Mutter sowas ihrem Kind zumuten soll.
Das Kind kann doch selber entscheiden.
So. Wenn das Kind... Was?
Das ist ja nur in einem Szenario so. Natürlich ist es realistischerweise nicht so, aber es geht ja darum, dass wir eine moralische Frage klären anhalt eines Szenarios, das dann halt jetzt nun mal so ist.
Genau, und gut, ich habe halt für mich ist der Standpunkt, habe ich einen eindeutigen Standpunkt, dass ich sage, ich finde es einfach unmoralisch und egoistisch.
Mario auch?
Ja, naja, man sollte halt auch ans Kind denken, finde ich, weil jedes Kind wird irgendwann in der Schule nach den Eltern gefragt zum Beispiel. Wenn das Kind darauf nicht antworten kann, ja, ich habe nur eine Mutter, und es hat halt keinen Hintergrund dazu.
Ja, für die anderen ist es ja weniger schlimm. Also wenn es nur das wäre, wäre ja nicht so tragisch. Aber nicht mal für sich selbst.
Kind, was dann aus der künstlichen Befruchtung entstanden ist.
Ja, vor allem nicht
nur, dass das Kind kommt sich kacke vor.
Ja, vor allem das Kind selber. Nicht mal, weil es den anderen keine Auskunft geben kann, sondern weil es selber keine Auskunft für sich selbst erfahren kann. Das ist ja das Schlimme.
Genau.
Ihr drei, wir haben leider immer nur eine halbe Stunde für jede Frage. Okay. Jetzt machen wir Nachrichten, aber ich merke schon, das könnte eigentlich 2 Stunden füllen. Ich habe aber noch einige Fragen notiert, die ich dabei habe. Alex, du warst ja der erste Fragenbeantworter. Vielen Dank für deinen Mut, ja?
Ja, kein Problem.
Bis bald einmal. Und Christopher, hast du Lust, die zweite Frage nach den Nachrichten zu bekommen?
Ja, gut, okay.
Ja? Ja? Mario, willst du noch dranbleiben und auch gleich die zweite mit beantworten? Oder
ich lege erstmal auf, ne?
Okay.
Ich bin zum Auto.
So machen wir es. 0331 70 97 110. Fühlt euch herzlich eingeladen, mitzumachen. Die zweite Frage aus dem Toleranzbuch wird nach den Nachrichten gestellt.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Mit Katrin Thüring. Ich habe passend zur ARD Toleranzwoche ein Buch dabei, in dem ein paar Fragen stehen. Ich nenne es mal Buch der Toleranz. Habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die wir heute mal beantworten können. Da werden viele Meinungen aufeinander kommen, aber jeder hat ja so eine andere Grenze der Moral oder der Toleranz. Ihr seid herzlich eingeladen, diese Fragen zu beantworten. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Und Christopher,
ja, hi.
Du bekommst die nächste Frage.
Ja, bin ich gespannt.
Ein Kollege von dir teilt einen schwulenfeindlichen Artikel bei Facebook. Gehst du zum Chef?
Gehe ich zum Chef? Also erstmal, weiß nicht, wäre es vielleicht besser, wenn ich das erstmal also mit ihm bereden würde.
Würdest du überhaupt was bereden oder würdest du sagen, ja, mein Gott, hat er was Schwulenfeindliches geteilt, ist eh ein Idiot?
Also wenn es jetzt echt, also sozusagen was Bösartiges, jetzt nicht ein Witz oder nee, sowas,
bösartig.
Sondern richtig bösartig. Also wäre, denke ich, der naheliegendere Weg, also erstmal mit ihm zu erörtern, also vielleicht zu fragen, ist jetzt auch die Frage, was er dann gepostet hätte und sozusagen, also erstmal möchte ich ergründen, was ihn dazu bewegt hat, das zu posten und ob er sich wirklich darüber im Klaren ist, was er da gemacht hat.
Also warum gehst du davon aus, dass er nicht darüber im Klaren ist, wenn er sowas auf seine Facebook-Seite teilt?
Naja, weil das, wenn er sowas Dummes postet, dann ist das ja ein Anzeichen dafür, dass es nicht zu Ende gedacht ist. Also das ist eine Form von Unbewusstsein.
Also du würdest ihn erstmal grundsätzlich in dir selbst entschuldigen. Da würdest du erstmal ganz viele Mechanismen würden in dir wach werden, dass du sagst, Moment mal.
Nein,
also
überhaupt nicht entschuldigen, sondern sozusagen Licht ins Dunkel bringen. Also von ihm ein Statement zu hören, was er sich dabei gedacht hat. Und es ist dann
okay,
ja.
Okay, und wenn die Antwort ist, nischt.
Ja, dann. Gut, dann.
Oder er erklärt dir, ja, ich finde Schwule zum Kotzen.
Aber dann sollte man vielleicht erstmal ergründen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er dann total blockiert und sagt, hab keinen Bock mit dir zu reden. Dann ist es natürlich schwierig. Ansonsten ist es, wenn man ein kommunikativer Mensch ist, dann versucht man ja praktisch mit dem anderen dann diesen Knoten zu lösen. Egal, wenn es irgendwie das ist ja eine Meinungsverschiedenheit im weitesten Sinne.
Hm.
Und dass man, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dass man den Konflikt thematisiert. Und,
also nochmal von vorne, bei dir wäre es zum Beispiel keine Möglichkeit, es zu ignorieren. Das würde in dir nicht stattfinden. Ne? Es gibt ja ganz viele, die dann irgendwie sagen, oh Gott, ey, meine Bekannten, die teilen auf Facebook da irgendwelche rechtes Zeug oder schwulenfeindlich. Das würde bei dir nicht vorkommen, sondern du würdest es immer thematisieren.
Ja, nicht. Wer kann schon sagen, immer. Aber ich denke mal, wenn ich halte mich für kommunikativ und mich interessieren vor allen Dingen immer die Hintergründe.
Ja.
Und insofern wäre ich wahrscheinlich neugierig und wäre gespannt, wenn ich denjenigen damit konfrontiere. Und das ist ja oft so, wenn Leute ein bisschen, also wenn Menschen dumme Sachen machen und man sie drauf anspricht, dann versuchen sie ja erstmal so abzulenken. Entweder werden sie beleidigend oder ja, sie weichen einfach aus. Und wenn sie dann merken, dass jemand gegenüber hintergründige Fragen stellen und sie kommen nicht weg, also dann merken die ja selber, dass sie ein Problem haben. Also wenn sie auf gute Argumente keine Antwort haben. Und ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass derjenige vielleicht nicht so dumm ist, dass er einfach einfach abblockt, weil sein Horizont nicht reicht, sondern dass er durchaus vielleicht, dass er intelligent ist und dass er weiß, wenn er jetzt nicht verlieren will, dann muss er Gegenargumente bringen. Und dann würde er vielleicht selber merken, dass das nicht zu Ende gedacht ist.
Im allerbesten Fall, ne?
Naja, zumindest so ein Anschein. Wenn es jetzt ein Kollege ist und man hat mit dem noch über Jahre zu tun, dann wäre es für ihn ja blöd. Und wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass er nicht der totale Vollpfosten ist. Dann hat er ja seine Reputation zu verlieren. Insofern denke ich mal, müsste er jetzt bemüht sein, ja irgendwie da rauszukommen. Auf nicht allzu dumme Weise.
Und könnte es dann nicht einfach sein, weil er sich denkt, oh, jetzt hat der Kollege das gelesen, war ein bisschen blöd, aber grundsätzlich ist das seine Meinung. Also es ist einfach seine Meinung, Schwule sind, das ist nicht normal, das hat in der Gesellschaft nichts zu suchen. Und zu dir sagt er dann, nächsten Tag siehst du, er teilt wieder sowas.
Ja, ich meine, was letztendlich, wenn jemand absolut beratungsresistent ist oder auch nicht das Bedürfnis hat, weiterzukommen, wenn er einfach kein reflektierter Mensch ist, ja, ich meine, solche Menschen begegnen einem immer wieder und ich glaube, das.
Und weil es dann nur ein Kollege ist, würdest du sagen, naja, dann nimmt man halt Abstand, würdest du Abstand ein bisschen nehmen,
ich mein,
aber würdest nicht zum Chef gehen?
Ist die Frage, was will man damit bewirken? Will man ihm jetzt eins reinwürgen?
Mhm.
Das ist so ein bisschen wie ich gehe jetzt petzen und also die Frage ist ja, was soll es am Ende bewirken? Was soll dabei rauskommen? oder? Mal ganz rational gedacht.
Wir geben die Frage mal weiter raus. 0331 70 97 110 sind welche von euch dabei, die sagen, nö, ich würde schon zum Chef gehen oder ich würde ihm mal ordentlich in die Fresse hauen.
Naja, Fresse hauen eben kommt halt nicht in Frage, weil das
ich sag ja, ne? Also vielleicht gibt's einfach draußen andere Meinungen als deine und die würde ich gerne einsammeln. Welche von euch sagen, nee, da soll man einen Denkzettel bekommen? Sind welche von euch dabei, die sagen, hört mal zu, wenn ich ständig alle Kollegen, Freunde und Bekannte bei Facebook ansprechen würde über den Schwachsinn, den sie posten, über eben rechtsextremes Zeug und so weiter, da würde ich nicht weiterkommen? Oder seid ihr alle Christophers Meinung, dass ihr sagt, naja, auf alle Fälle würde ich erstmal zu dem Kollegen hingehen. Ich würde rausbekommen, hat er das jetzt irgendwie, meint er das als Gag? Oder ist es sein Ernst, aber zum Chef gehen wäre keine Alternative.
Also für mich ist das jetzt nicht so eine Frage wie die vorige Frage, wo es für mich so ein eindeutiges gibt, man kann nur so oder nur so agieren, sondern es kommt eigentlich auf die, das ist so eine Frage, die hat so, da ist so viel dazwischen, da muss man die genauen Umstände kennen und sehen, also für mich ist das nicht so eine Entweder-Oder-Frage.
Aber was genau müsstest du, also wir machen das Szenario nochmal klar. Du machst deinen Facebook-Account auf und da ist ein Kollege und er hat wirklich einen menschenverachtenden Artikel geteilt über Schwule. Ja, da steht irgendwie drin, die haben auf dieser Welt nichts zu suchen, die sind irgendwie minderwertig, die sind nicht gleichgestellt den Heterosexuellen und so weiter. Ja, das ist ja ein ganz klares Szenario.
Ja, aber da müsste man doch jetzt wissen, auch wie ist das Verhältnis zu meinem Chef? Also ich meine, soll ich jetzt direkt sozusagen ins Büro vom Chef gehen und dann sagen, oder
du musst überhaupt nicht zum Chef gehen, das ist ja die Frage. Was macht man?
Also ich sehe es jetzt nicht als meine Pflicht an. Ich bin doch nicht irgendwie der Oberüberwacher, der jetzt sagt, ich muss jetzt zum Chef, also weil da stellt sich doch die Frage, müsste ich jetzt auch zu irgendwelchen anderen sozialen Kontakten gehen und muss ihm das unbedingt, muss es jetzt unbedingt weitererzählen? Ist meine Pflicht sozusagen, allen Menschen zu erzählen, dass das ein Schwein ist oder dass es ein unmoralischer Mensch ist?
Genau, oder reicht es einfach, wenn man sich das selber irgendwie einordnet, nochmal mit ihm spricht und dann es einfach für sich weiß?
Also ich würde sagen, wenn man sich die Mühe macht, mit ihm zu sprechen und zu argumentieren und vielleicht auch ihn so ein bisschen zur Einsicht zu bewegen, also ich glaube, da hat man, wenn man es vielleicht unter dem moralischen Aspekt betrachtet, ich denke, dann hat man seine Pflicht erledigt, würde ich mal sagen.
Christopher, vielleicht rufen noch einige an, die es genauso sehen oder anders sehen. Fühlt euch herzlich eingeladen, 0331 70 97 110. Ansonsten habe ich aber auch schon die nächste Frage für euch.
Also.
Christopher, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke auch.
Ja. Tschüss. Finde ich auf alle Fälle sauspannend, wie unterschiedlich man das so sehen kann. Und deshalb auch die Frauen, ja, ihr seid immer so zurückhaltend. Aber ihr habt ja auch Meinungen und Gefühle zu bestimmten Sachen. Und deshalb ruft an 0331 für Potsdam 70 97 110. Gerne noch zur Frage von Christopher. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch ein paar andere. Ich habe nämlich heute das Buch der Toleranz dabei. Da sind so moralische Gewissensfragen, die alle so ein bisschen unterschiedlich beantworten, glaube ich. Aber wo es auf alle Fälle spannend ist, sich der mal zu stellen. Nils Heinrich, ihr seid im Blue Moon und in diesem Blue Moon muss man anrufen. Ne? Das ist das Konzept. Also man kann sie als Moderator ja entweder einen Wolf sülzen oder die Hörer beschließen, anzurufen und mitzumachen. Es wäre also cool, wenn ich mir jetzt nicht einen Wolf sülzen muss, noch eine Stunde ziehen, sondern ihr mitmacht unter der 0331 70 97 110. Denn ne, in diesen Toleranz, in diesen Wochen der Toleranz der ARD habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die, ja, Toleranz hin und her, die so ein bisschen moralische Fragen sind, so Gewissensfragen. Ne? Was würde man machen, wenn, oder vielleicht sind euch einige davon schon mal passiert, die meisten wahrscheinlich nicht, aber wie unterschiedlich können unsere Meinungen sein und wie unterschiedlich sehen wir das alles so? Und diese Fragen möchte ich euch gerne stellen. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer und ich würde es toll finden, wenn wir mit Jane weitermachen. Hallo,
ja,
Jane.
Hallo.
Aus Reinickendorf, 22 Jahre jung.
Genau.
Bist du. Und wir holen noch Adrian dazu, auch 22 Jahre jung.
Jo, ja, hi.
Hallo Adrian, du rufst an aus Bernau. Genau. Jetzt seid ihr vereint Reinickendorf und Bernau, Teile, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Ich wohne jetzt übrigens auch in Reinickendorf, Jane.
Ach ja, ist ja eigentlich ganz nett, oder?
In Tegel.
Ich hatte schon mit Reinickendorf zu tun.
Was?
Ich hatte schon in Reinickendorf gewohnt.
Ah, aber nicht ach, in Tegel.
Ich hatte meine Freundin in Bernau.
Also, eure Frage. Haltet euch fest, ja?
Warum?
Vor deiner Tür hat es sich ein Obdachloser gemütlich gemacht. Er hat sein Winterlager eingerichtet, weil er draußen den Winter eventuell nicht überleben würde. Er duscht nicht, sein Hund ist dabei. Was machst du?
Ja, ganz interessant. Hier in Reinickendorf, also nicht direkt vor meiner Haustür, aber an so einer Bushaltestelle war jetzt irgendwie die letzte Zeit einer.
Mhm, aber er liegt, also wie wohnst du, Jane?
Ich habe so einen Hauseingang, da könnte man sich, den Umständen entsprechend gemütlich machen, ja.
Okay, dann gehen wir mal davon aus, da hat sich wirklich jemand es in Anführungsstrichen gemütlich gemacht, ja, will da den Winter irgendwie verbringen, weil da ein bisschen warme Luft aus den Ritzen kommt, es riecht nicht so angenehm, der Hund ist immer dabei, was machst du?
Ja, das habe ich auch ohne Obdachlosen im Haus, aber ich hatte überlegt, die Stadtmission anzurufen, also wegen dem in der Bushaltestelle und ich denke, das könnte man, wenn hier im Hauseingang einer liegt, auch machen, oder? Ich weiß gar nicht, ob die dafür zuständig sind, aber das wäre so mein erster Gedanke.
Also du würdest ihn auf alle Fälle wegkarren lassen?
So meine ich gar. Also nicht so aus Ärgernisgründen oder so, sondern einfach, weil ich denke, die Stadtmission hat sich da irgendwie drauf spezialisiert.
Aber warum darf er nicht in deinem Flur bleiben?
In deinem Hausflur? Wenn er das möchte, dann kann er das dann natürlich machen, na klar.
Ja, doch, der möchte da überwintern. Der möchte mindestens April da bleiben.
Ja. Dann würde ich ihm vielleicht auch lieber eine Dusche anbieten.
Aber würdest du wirklich sagen, du kannst hier den ganzen Winter duschen?
Vielleicht nicht den ganzen Winter und jeden Tag so, aber vielleicht einmal die Woche oder so. Vielleicht finden sich auch noch andere Nachbarn, die ihn mal duschen lassen würden.
Glaubst du, dass deine Nachbarn ebenso wie du sagen würden, natürlich kannst du in unserem Hausflur übernachten?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen gemischt. So der einen Hälfte wäre es egal und die andere Hälfte würde sagen, na, also so geht das halt nicht. Zumal unten das Büro für so besondere soziale Dienste oder so drin ist. Ich denke, die würden das halt auch nicht so gut finden.
Wir würden wahrscheinlich auch den von Tür zu Tür schicken. Ne? Ach nee, also bei mir vor der Tür musst du jetzt auch nicht schlafen. Geh mal da rüber.
Hier, wir haben so eine Art Vorflur wie in so einem Motel oder so, keine Ahnung.
Ach so, okay. Und wenn du dann entscheiden könntest, würdest du tatsächlich sagen, du kannst hier jede Nacht rein und auch tagsüber und du kannst einmal die Woche bei mir duschen.
Naja, ich denke, es gibt so, also weil es noch so ein Treppenhaus gibt, das hat halt vier Wände und ich denke, da wäre es angenehmer für ihn zu schlafen, als hier auf den Vorfluren, die halt direkt draußen sind.
Adrian, würde deine Familie auch so sein, dass sie hundertprozentig sagen, ich schicke den nicht weg, der muss jetzt nicht für zwei Nächte irgendwie mit dem Kältebus und dann wird er wieder rausgeschmissen, sondern der kann hier die ganze Zeit sein?
Also weiß ich nicht, ich wohne alleine. Also ich würde ihm das auch so machen wie die junge Dame. Ich würde ihm auch Geld geben, dass er sich was zu essen kaufen kann.
Also die Obdachlosen werden bei euch gut aufgehoben.
Okay, aber Adrian, warum würdest du ihm nicht Essen geben statt Geld? Also ich glaube,
ich will ihm mehr Geld geben.
Also, genau, aber gib ihm doch lieber Essen statt Geld. Also es ist für dich, glaube ich, auf Dauer auch günstiger.
Ich weiß ja nicht, was er isst. Dann ist es für mich einfacher.
Ja, okay, das ist ein Argument.
Aber diese Frage zum Beispiel, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern im Bekanntenkreis ist das jetzt so. Also da ist wirklich ein Obdachloser, der da liegt und die haben auch alle erst gedacht, so wie ihr, naja, klar, machen wir, ne, der kann jetzt da den Winter drüber schlafen, aber so leicht ist es nicht. Jetzt nervt die schon, wenn die nach Hause kommen, da mufft's und er ist da und der Hund läuft da im Flur rum und so. Ist vielleicht auch eher das Erste, was man so denkt, weil man sich ja auch als sehr toleranten Bürger sieht. Natürlich lasse ich ihn in meinem Flur.
Also ich hatte so eine ähnliche Situation, als ich mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe. Da waren halt Leute, die hatten allerdings eine Wohnung in dem Haus, die haben aber halt in dem Flur da immer gesessen und geraucht und auch teilweise irgendwie so komatös da rumgepennt. Und das fand ich eher bedrückend, muss ich sagen, weil die haben ja gewissermaßen eine Wohnung. Warum gehen die da nicht rein und schlafen da? Aber wenn man wirklich so gar keine Wohnung hat, ist, ich weiß nicht. Also klar ist das bestimmt irgendwie nicht so super angenehm geruchsmäßig, aber die Leute, die da in dem Hausflur geschlafen haben, die haben da auch hingekotet. So und
Naja, er also müsste auch irgendwo auf Toilette gehen, ne?
Ja, das stimmt wohl. Aber da gibt es ein Gebüsch und da, also hier so um die Ecke und da habe ich.
Also das würde, so weit würdest du nicht gehen, dass du sagst, du musst dich natürlich hier beim Eiseskälte nicht ins Gebüsch setzen und kacken, sondern kannst zu mir kommen.
Nee, also so nicht. Also das, also klar, sag ich mal, wenn er duscht und auch, dann kann er natürlich auch gleichzeitig auf Toilette gehen, aber so für jeden Toilettenbesuch, das wäre mir dann natürlich auch ein bisschen zu sehr in meine Privatsphäre rein irgendwie.
Adrian, wie ist bei dir?
Ich fühle den gleichen Gedanken. Ich will ihm einen Eimer wenigstens geben.
Stimmt, einen Eimer. Habe ich zwar nicht, aber...
Kann man ja kaufen, kostet ja nicht viel, 1 Euro.
Ja, stimmt wohl, stimmt wohl.
Und wenn ihr das so sagt, ne, man würde dann irgendwie im 99-Pfennig-Laden dem Obdachlosen Eimer kaufen, damit er da reinmachen kann und ihr sitzt auf eurem Klo, ist das sowas, wo man dann denkt, ja, so ist das nun mal, so ist die Gesellschaft aufgebaut und ich sitze auf meinem Klo in der Wärme und er sitzt dann eben auf dem Eimer, oder würdet ihr euch besser fühlen, weil ihr ihm den Eimer gekauft habt, oder würdet ihr denken, ey, Moment mal,
auf
ich habe hier ein Klo.
Auf einmal würde ich mich auf mies finden, weil ich hier also besser lebe als er.
Ja, also ich finde, wenn er wirklich selbst so nicht anders leben will oder so, dann muss er auch gewissermaßen so die Bürde nehmen, denke ich, dass er eben auch auf die Freundlichkeit der Leute angewiesen ist. So.
Aber da wäre der Eimer immer eher als dein Klo.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, klar, wenn er duschen kann, dann kann er gerne die Toilette benutzen, aber so jetzt, wie gesagt, für jeden Toilettengang, also ich gehe zum Beispiel relativ häufig auf Toilette, würde ich mal meinen, am Tag. So, also wenn ich das so übertragen würde, dass jemand mit meinem Toilettenverhalten da ständig bei mir klingeln würde, dann fände ich das, glaube ich, schon anstrengend. Zumal ich auch nicht den ganzen Tag zu Hause bin und darauf warte, dass jemand bei mir auf Toilette geht.
Würdet ihr euch verpflichtet fühlen, jeden Tag mit ihm zu sprechen?
Nein. Wenn er so unmittelbar da ist und Gesprächsbedarf hat, vielleicht so für einen gewissen Zeitraum am Tag, aber jetzt auch nicht stundenlang, dass ich mich damit zusetze vielleicht. Oder?
Glaubt ihr, dass wenn man jeden Tag in seinem Hausflur einen Obdachlosen hat, der es von der Gesellschaft nicht so gut gemeint hat wie bei einem selbst, dass man dadurch den irgendwann weghaben will, weil man nicht jeden Tag mit dem schlechten Gewissen konfrontiert sein will?
Also wenn ich ihm helfe, habe ich ehrlich gesagt auch wenig ein schlechtes Gewissen. Also vor allem, wenn ich ihm nach seinen Vorstellungen helfe. Wenn meine Vorstellung eben ist, ihm irgendwie so durch Hilfemaßnahmen zu helfen und das aber nicht seine Vorstellung ist, dann kann ich ihm eben nur in seinem Bedürfnis so quasi helfen.
Und wenn er zu dir sagt, du Jane, du hast doch ein Klo und ich will nicht nur einmal die Woche duschen, du duschst doch auch jeden Tag, kann ich nicht?
Dann würde ich ihm sagen, wenn er eine eigene Wohnung hat, dann hat er eben auch die Option, jeden Tag zu duschen oder auch gerne 5 Mal am Tag, wenn er das möchte.
Also da ist schon so, dass man dann irgendwie, dass er dann denkt, naja, komm, dann muss er eben irgendwie seinen Arsch hochkriegen, alles Schicksal hilft da nichts.
Ja, also na klar, das ist auch super schwierig, denke ich, in Berlin eine Wohnung zu finden und gerade wenn man jetzt irgendwie nicht so die beste Ausgangssituation hat, aber ich denke, es ist auch nicht so ganz unmöglich, wenn man, also man muss halt, denke ich, schon irgendwie ein bisschen dickhäutig sein. Ich habe halt auch eine Wohnung suchen müssen. Und auch ein halbes Jahr in so einer Übergangswohnung von so einem Dienst für von Bedrohten von Wohnungslosigkeit oder so gewohnt. Und ich denke, das geht, also so das Klientel, was da so sonst noch rumlief, war halt auch eher, also würde ich vermuten, dass die wirklich obdachlos waren, eher als von Wohnungslosigkeit bedroht. Und also ich denke, es gibt eben Stellen, wo geholfen werden kann. Und wenn man das eben selbst nicht möchte, dann muss man mit der Alternative leben.
Jane und Adrian.
Gibt einige Stellen, wo die Obdachlosen sich hinwenden können.
Ja, oder? Also ich denke auch, also mal, ich gebe halt auch gerne mal Adressen oder so. Wenn ich was weiß, ich habe ja Internet, dann kann ich das auch machen.
Im Winter wird dann wieder der Kältebus eingesetzt für die Obdachlosen. Da kann man ja auch anrufen.
Von dem habe ich echt gar keine Ahnung. Wie läuft das?
Wenn wir Obdachlose sieht, du hast die Nummer von Kältebus, ein Handy, kannst du den Kältebus anrufen und sagen, wo die Obdachlose sitzen.
Dann holen die wenn, ab.
Ja, oder die kriegen warmen Kaffee oder irgendwas Warmes.
Ah, okay, cool.
Alle, die jetzt noch warme Klamotten haben, ne, die sich neue Daunenjacken kaufen für den neuen Winter und auch Skisachen und Skiunterwäsche und so, bloß nicht wegschmeißen, kann man alles da abgeben.
Genau, gut.
Okay. Oder aber auch neu kaufen und einfach spenden, ja. Also ist auch kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Ihr beiden, macht's gut. Vielen Dank für euren Anruf.
Ich wollte nur einen Tipp, also wenn ihr Sachen spenden wollt,
auch gern an dich,
Zoo, an dem Hauptbahnhof von Zoo. Da gibt es eine Annahmestelle.
Siehst du, Adrian, haben wir das auch neu geklärt.
Das weiß ich eben, weil ich das schon gesehen habe.
Macht's gut, ihr beiden. Ja, schön, dass ihr mitgemacht habt. Tschüss.
Danke.
Fritz.
Katrin Thüring. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Herzlich willkommen bei diesen zwei Sprechstunden. Eine ist schon um. Wir machen schnurstracks weiter. 0331 für Potsdam 70 97 110 ist die Telefonnummer. Und für alle, die gerade eingeschaltet haben, sich fragen, was machen die da? Wir gehen heute mal ein paar Fragen durch, die ich mir ausgedacht habe und überlegen, also es sind so ein bisschen moralische Fragen, Gewissensfragen, wie wir darauf reagieren würden, bestimmte Szenarien, wie wir darüber denken, wie wir handeln würden und so weiter. Da müsst ihr ein bisschen mutig sein, anrufen und dann ist eigentlich schon ganz einfach, wenn man einmal diese Hürde gegangen ist, zum Telefonhörer zu greifen, dann einfach sich die Frage stellen lassen und mal gucken, was kommt. Tim.
Ja, einen Abend schön.
25 Jahre jung, aus Magdeburg rufst du an, meiner alten Heimat.
Oha.
Und hast natürlich auch die letzten drei Fragen schon mitbekommen und hast dich so ein bisschen an einer Frage, glaube ich, gestört. Ich suche die nochmal raus. Und zwar war da, Christopher wurde gefragt, wenn ein Kollege von dir was Schwulenfeindliches bei Facebook postet, gehst du dann zum Chef? Ne? Und Christopher hat gesagt, nee, ich würde aber ihm versuchen, ins Gewissen zu reden. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
In dem Moment habe ich mich eigentlich bloß gefragt, warum tolerieren wir jetzt eigentlich die andere Meinung nicht? Warum tolerieren wir einfach nicht, dass er intolerant ist im Endeffekt? Warum tolerieren wir seine Schwulenfeindlichkeit nicht? Mhm. Ich meine, er hat seine Meinung, dass er Schwule nicht mag und er, ich sag mal, blöd gesagt, der Schwule hat die Meinung, Schwule sind gut, alles ist in Ordnung. Toleriere ich ja auch.
Ja, also ist es jetzt grundsätzlich, ich muss natürlich blöd nachfragen, ist das so, dass du auch eher sagst, oh, na, Schwule, nee, ist nicht so mein Ding?
Nee, also der ist ganz unabhängig, das war jetzt bloß das einfachste Beispiel.
Ach so, na dann haben wir ja auch ein gutes Beispiel, worüber wir mal reden können, kommt auch immer wieder beim Toleranzthema auf. Wie tolerant muss man eigentlich oder sollte man eigentlich vermeintlicher intolerant sein, ne?
Mhm. Ja, also ich muss ja noch dazu sagen, mit dem Ausbruch wollte ich jetzt nicht, also ich wollte zum Denken anregen, was dann, wie weit man mit der Toleranz eigentlich gehen sollte.
Okay, aber dann sag doch mal, wie ist es denn bei dir persönlich? Hast du eine, also wenn jemand rechtsradikal ist, sagst du, ja, toleriere ich, weil warum soll ich es nicht tolerieren?
Na gut, in dem Fall, da unterscheide ich dann schon, also wenn er dann jetzt bloß so ein kleiner Mitläufer ist, der dann zwischendurch mal die Hand hebt oder ähnliches, gut, dann sage ich ihm halt, lass ihn machen, schwenkt deine Fahnen in Ordnung, aber wenn er dann wirklich Ausländer angeht, also gewalttätig wird in dem Sinne oder beleidigend, gut, dann sollte man vielleicht doch mal einschreiten.
Und warum ist dir so wichtig, also versuch doch mal zu beschreiben, weil du sagst, du wolltest mal zum Denken anregen, was denkst du denn so darüber, wie tolerant sollte man Intoleranten gegenüber sein?
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man zwischen Tolerieren und Akzeptieren sehr stark unterscheiden sollte.
Mhm.
Weil gut, wenn Tolerieren, das hört sich immer danach an, gut, es ist mir egal, was die Leute machen.
Man duldet es so, ne?
Man duldet es, genau. Also es ist eher eine Abwertung, was Negatives mehr oder weniger, ja.
Mhm.
Aber wir sind ein freies Land und wir haben die Meinungsfreiheit, daher sollte man die anderen Meinungen auch akzeptieren. Man sollte nicht sagen, okay, er ist dagegen, er ist gleich ein böser Mensch. Also wenn jemand gegen Schwule ist, ist er ja nicht automatisch ein böser Mensch.
Du würdest sagen, das ist sein Recht.
Das ist sein Recht, richtig.
Tim, Sarah hat noch angerufen. Hallo Sarah.
Ja, hallo.
Und du würdest direkt eigentlich gern mit Tim quatschen, oder?
Ja.
Okay.
Ja, also ich stimme dem sogar zu, was du sagst. Also einfach, das breites Meinungsspektrum erstmal gegeben ist.
Mhm.
Ich würde ja in dem Moment einschreiten, wenn es die andere Person direkt persönlich betreffen würde.
Da muss ich mir aber kurz erklären, wenn man alle Schwulen sagt und nicht einen persönlich angreift, dann...
Ja, wenn erstmal, ja, ich sag mal, es gibt diverse Äußerungen, die können, weiß ich nicht, die Person ist vom anderen Ufer oder sonst was oder wie ich es auf der Arbeit erlebt habe von einem Arbeitskollegen, ja, du brauchst keine Angst irgendwie zu haben, ja, die so und so ist lesbisch. Ja, da konnte ich dann nur sagen, okay, ich habe keine Angst, ne? Wieso sollte ich Angst haben? Aber ich finde es erstmal wichtig, dass die Meinung zum Ausdruck kommen kann.
Ja.
Ja, und dann muss ich wirklich sagen, würde ich mir ein bisschen überlegen, ne? Also ob ich eventuell erstmal mit anderen, nicht direkt Chef oder so, aber mit anderen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen vielleicht erstmal darüber reden würde. Sagen, dass ich ein Problem hätte, dass ich das und das erlebt hätte. Also bei denen, wo ich sowieso mehr auf einem Level bin und eine Vertrauensbasis habe.
Also im Endeffekt würdest du ja dann seine Meinung doch nicht tolerieren, sondern du würdest also den Kontakt zu anderen suchen und darüber reden wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sehen, ne? Also ob ich die Geeignete bin oder vielleicht spricht jemand anders dann die Person an, weil die einen besseren Draht zu der Person hat, wie auch immer, ne?
Also du würdest dann doch versuchen, denjenigen zu überzeugen, also beziehungsweise ihn aufzuklären sozusagen.
Ja, also ja, da hast du gerade ein gutes Wort gebracht. Also ich denke, so ein Stück Aufklärung, das ist schon angebracht. Und die kann ja auch dadurch erfolgen, dass er einfach von anderen, ja, jetzt das nicht versucht wird, da irgendwie, dass er angegriffen wird oder versucht wird zu überzeugen, sondern dass er einfach ja mit verschiedenen Meinungen dann irgendwie auch nochmal konfrontiert ist und ja dann ja auch eine Möglichkeit hat, nochmal ja zu überlegen, ne?
Jo,
zu reflektieren.
Das ist, denke ich mal, auch der richtige Weg, dass man den Leuten was erklärt und dass man denen quasi die Grundlage gibt, irgendwie, dass sie selber entscheiden können, dass sie sich ihre Meinung bilden können. Und dann stellen sie vielleicht fest, okay, da habe ich wirklich falsch gelegen. Ich sage mal, in dem Fall, Schwule sind gar nicht blöd. Also ist eigentlich voll blöd, dass ich schwulenfeindlich bin. Da sollten wir dann, sollte ich vielleicht mal offener mit umgehen.
Ja.
Und ich denke mal, das ist der richtige Weg, wenn die Leute dann selber sich eine Meinung bilden können, wenn man denen hilft bei der Meinungsbildung. Und nicht, wenn man denen sagt, hier, du musst tolerant sein, musst mein tolerant sein. Und ich denke mal, das ist besser, wenn man die Leute dann irgendwie zum Denken anregen kann.
Finde ich auch, ja.
Ich habe die nächste Frage, Tim. Bist du bereit?
Na klar.
Sarah, vielen Dank für deinen Anruf, ja?
Ja, okay.
Tschüss, bis bald einmal. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Und der liebe Tim bekommt jetzt die nächste Frage. Die lautet, Moment einmal, wo habe ich sie? Tim aus Magdeburg. Dein Vater sagt dir, dass er schon oft Sex mit Tieren hatte. Was sagst du?
Also, da würde ich erstmal schockiert gucken. Ich würde ihn erstmal fragen, ob das ein Spaß ist oder ob er das ernst meint.
Er meint es ernst.
Ja. Yeah.
Dein Vater sagt dir, er hatte schon oft Sex mit Tieren.
Puh, da bin ich ein bisschen sprachlos. Da würde ich ihn erstmal quasi zu fragen, wie er dazu kommt. Also, was das quasi soll.
Und dann sagt er dir, das finde ich schön.
Finde er schön.
Kann er sich auch keinem anvertrauen, dass er Tiere liebt, aber...
Schön, und ich bin der Einzige, der es weiß.
Du bist jetzt der Einzige, der es weiß. Und was machst du?
Was mache ich? Das ist eine gute Frage, da bin ich jetzt... Also, Mensch, da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch.
Das ist halt
wirklich die schwierigste Frage am Abend.
Gelebte Zoophilie hier im Blue Moon, ne?
Ja.
Aber es ist ja tatsächlich, also es gibt Menschen, die Tierfreunde sind auf sehr speziellem Wege.
Mhm.
Ist in Deutschland ja auch noch nicht verboten, sondern so seit 69 ist es, glaube ich, so, dass wenn die Tiere dabei keine Schmerzen haben, dann ist es erlaubt. Und in dem Fall, dein Vater lebt es aus und möchte jetzt seinem Sohn das auch sagen.
Mhm. Gut, also dann könnte ich mir jetzt schon mal die Google-Suche ersparen und ihn darauf hinweisen, dass das nicht verboten ist. Und aber ich glaube, ich würde ihn irgendwie versuchen, ich würde versuchen, ihn davon das auszureden. Also das ist jetzt im Gegenspruch zu meiner Meinung zuvor. Mhm. Aber ich würde irgendwie versuchen, ihn das auszureden, weil das ist dann, also das ist eine Sache, die ist dann, die widerspiegelt dann doch irgendwie oder widerspricht dann doch meiner Moral, meiner Moralvorstellung. Also Sex mit Tieren, also das würde ich ihn versuchen auszureden.
Und da wie genau würdest du den Trieb versuchen auszureden?
Also ich würde auf jeden Fall versuchen, irgendwie mit guten Argumenten zu kommen. Das wäre dann wahrscheinlich in dem Moment, wo er mir das erzählt, ziemlich schwierig.
Mhm.
Aber
wir können ja mal versuchen, ne? Also Papa sagt, ja, lass dir Zeit, Tim. Aber ja. Ich wollte dir das auf alle Fälle sagen.
Mhm. Ja, aber die Tiere, die Tiere zeigen dir gar keine Zuneigung. Sie werden quasi von meinem Vater gezwungen und in dem Sinne würde ich ihn versuchen zu überreden, dass er die Tiere zu was zwingt, was sie eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und dass man das ja nicht machen kann.
Also du würdest sagen, hör mal zu, Papa, würdest du fragen, welche Tiere?
Ja, sicherlich.
Habt ihr einen Hund?
Nein, wir haben keine Tiere.
Okay.
Sag mal.
Okay, also würdest du fragen, welche Tiere und würdest dann sagen, du Papa, das würdest du sagen, dass dich das anekelt oder?
Ja, das würde ich, also das würde es auf jeden Fall und ich denke mal, da das würde ich ihm dann auch sagen in dem Fall, dass es mich anekelt, dass ich da absolut dagegen bin, dass er sowas macht.
Und du könntest auf keinen Fall das einfach sagen, oh, Papa, für mich ist das unvorstellbar, aber ich toleriere natürlich, dass du das machst.
Das wäre eine Sache, die könnte ich sehr schwer tolerieren.
Glaubst du, dass irgendjemand das tolerieren kann? Also ich frage mich gerade, ob irgendjemand zuhört, der sagt, also ja, wenn mein Vater mir sagen würde, er hat Sex mit Tieren und findet das super, dann würde ich das nicht schön finden, aber ich würde es tolerieren. Ich würde es ihm nicht versuchen auszureden. Glaubst du, dass irgendjemand so denkt?
Also ich kann mir jetzt in meinem Bekanntenkreis, kann ich mir da keinen vorstellen, der so denken würde. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte jetzt ist, glaube ich auch, dass es gerade der Vater ist. Wenn es jetzt irgendein Bekannter wäre, würde man vielleicht sagen, naja, lass ihn doch machen. Habe ich halt ein bisschen weniger mit ihm zu tun. Was ja beim Vater relativ schwierig ist.
Gehe ich halt nicht mehr mit dem Hund vorbei.
Ja, genau.
Den lasse ich dann zu Hause. Aber beim Vater findest du es noch schwieriger.
Ja, es ist eben die Kontaktperson, ja, die einen aufgezogen hat und auf einmal kommt er mit sowas um die Ecke.
Und wenn er aber sagt, hör zu, ich hole mir da auch einfach, ich kuschel total viel mit denen, ich hole mir da Zärtlichkeiten und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Das kannst du mir auch nicht ausreden, Tim. Das ist ja einfach, es ist meine Vorliebe.
Ja, also in dem Fall müsste ich das ja tolerieren, ja. Man kann ihn dann absolut nicht davon abbringen. Da müsste ich dann lernen, damit umzugehen. Das zu tolerieren. Wahrscheinlich würde ich sowieso erstmal dann eine gewisse Zeit lang keinen Kontakt mit ihm haben und versuchen, das Ganze zu verstehen.
Hm. Also du würdest schon versuchen, es zu verstehen? Würdest ein bisschen im Internet so rumgoogeln?
Ja,
so
das auf jeden Fall. Mal ein paar Hintergrundinformationen sozusagen einholen, ja.
Mhm.
Und wahrscheinlich dann, also auf jeden Fall mit ihm wieder das Gespräch suchen und mehr darüber rausfinden.
Und warum der Kontaktabbruch?
Der Kontaktabbruch, also eine Kontaktpause sozusagen, erstmal um überhaupt selber wieder klarzukommen, ja. Eine Nacht drüber schlafen und ja, und dann mal schauen.
Also es würde dich auf alle Fälle sehr aus der Bahn werfen.
Es würde mich aus der Bahn werfen, auf jeden Fall.
Und warum bei einem Kumpel nicht so? Also da wäre auch für dich klar ein bisschen Abstand. Also es würde einfach nie so bei jemanden, es würde bei dir nie so bleiben, dass es alles so bleibt wie vorher. Ne? Es wäre schon was, es gäbe den Tag X, da hast du es erfahren und dann würdest du denken, oh Gott.
Ja, aber im Kumpel, ich weiß nicht, das wäre dann, wenn es jetzt nicht gerade mein bester Kumpel wäre, wäre es dann so, ja, das wäre ein komischer Typ, warum macht der sowas? Und ich würde mir da auch Gedanken drüber machen, aber da würde es mir, bei irgendeinem Bekannten würde es mir aber leichter fallen, dann mal kurz auf Abstand zu gehen und einfach zu sagen, Mann, das ist ja komisch, aber naja, sonst ist er ja ganz in Ordnung. Aber wenn es dann gerade der eigene Vater ist, der ihn sowas sagen würde, das wäre dann eine ganz andere Situation. Mhm. Der hat einen jahrelang großgezogen und einem beigebracht, wie man sich zu verhalten hat und dann sowas. Mhm. Ein Kumpel, den hat man dann bloß irgendwann mal kennengelernt. Sowas heißt bloß, man hat ihn einfach nur kennengelernt und jetzt hat man eine neue Seite an ihm entdeckt und die gefällt einem nicht so.
Würdest du ihm sagen, hättest du es mal lieber verschwiegen, Papa?
Das würde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall denken. Vielleicht würde ich es ihm auch sagen, aber manche Sachen sollte man dann doch nicht wissen, ja?
Ja, also an alle, die zuhören, sagt
überlegt
es nie,
euch gut, was
überlegt
er sagt.
Es, ob er es euren Söhnen erzählt, ja.
Genau.
Tim, das war keine leichte Frage.
Das war keine leichte. Das war
aber du hast
die schwerste,
dich,
oder?
Ja, du hast dich durchgequält auf alle Fälle.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Jo.
Ja? Mach's gut, Tim.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss. 0331 70 97 110. Ihr seht, harter Tobak, Dinge, die im Leben wahrscheinlich nie so passieren werden, sprechen wir heute durch und überlegen uns, wie würden wir ganz persönlich reagieren. Ich freue mich auf eure weiteren Anrufe. 0331 70 97 110. Da jetzt keiner in der Leitung ist, würde ich euch bitten, zahlreich anzurufen, während ich den nächsten Titel von Amy Winehouse spiele. Weil die nächste Frage würde ich gerne zweien von euch stellen. Ja, das war gleich so zwei Meinungen haben und mal gucken, ob da ob die Meinungen übereinander gehen oder ob ihr da eher auseinander geht. 0331 70 97 110. Mensch, die Männer von der Küste stellen sich heute. Einmal Paddy.
Moin, moin.
Aus Rostock und Tobias aus Stralsund.
Hallo.
25 und 22 Jahre alt. Seid ihr bereit? Musstet ihr euch lange durchkämpfen, um anzurufen? Ich merke schon, es fällt euch sehr, sehr schwer.
Nein, ich wollte heute gar nicht anrufen. Ich habe schon letzte Woche zwei oder drei Mal angerufen. Und da sich ja sonst keiner zur Verfügung gestellt hat, dachte ich mir, ruft es trotzdem nochmal an.
Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett. Also ihr beiden. Paddy, alles klar?
Ja, läuft, ne?
Läuft. Eure neue Freundin, also jeweils die neue Freundin, ne? Ihr habt nicht eine gemeinsam, sondern jeder eine, sagt dir, dass sie im Bett unterdrückt werden will, dass du sie schlagen sollst und als dumme Nutte betiteln. Was machst du? Also jo, neue Freundin Problem, sagt, ne? Unterdrücken, schlagen, grün und blau schlagen und als dumme Nutte betiteln. Paddy sagt, also, kein Problem.
Naja, grün und ein paar blau schlagen, dann wohl eher weniger, aber wenn sie das so ein bisschen will, so kann man auch machen.
Na, nicht so ein bisschen, also schon unterdrückt werden, dass der Mann ist, der Held und, ne?
Ja, also da würde ich sagen, da muss man schon klare Grenzen schaffen, so, ne, auch, weil man muss ja, sie muss dann aber auch akzeptieren, was ich denn will. Wenn ich sie nicht so sehr verletzen will, wie sie das gerne möchte, muss sie damit leben können, ne? Aber ansonsten würde ich ihr so weit entgegengehen, wenn sie es möchte.
Und wie weit würdest du gehen?
Ja, ich sag mal so, also wenn sie es braucht, meinetwegen, aber ich würde sie nicht grün und blau schlagen, definitiv nicht. Also.
Aber es wäre für dich kein Problem, irgendwie beim Sex so zu sein, dass du grob bist, dass du auch mal eine reindonnerst, weil sie es geil findet und dumme Nutte zu sagen, ist auch nicht, würde dir auch nicht so schwer fallen, wenn sie es halt schön findet.
Nö, definitiv nicht. Das ist eigentlich gang und gäbe so bei uns, also von daher, weiß nicht. Ja, du lachst so, wir müssen damit leben.
Also jeder hat so seinen Fetisch, ne?
Ja, yeah, genau.
Tobias, aber, wie ist es bei dir?
Ja, schlagen wäre für mich völlig undenkbar. Also ich bin nicht sadistisch veranlagt. Ich glaube, das ist für mich, mein wirklich schlimm finden ist halt schwierig. Wie gesagt, jeder hat halt so seinen Fetisch. Aber ich glaube, ich könnte es nicht machen.
Also du glaubst, du würdest dich nicht durchringen können, irgendwie erstmal, hey, du dumme Nutte.
Nö, aber so dumme Nutte sagen, ich müsste dabei, glaube ich, immer lachen. ich könnte aber nicht ernst sein und irgendwie schlagen oder dominant sein im Allgemeinen könnte ich, glaube ich, nicht. Wäre nicht so mein Ding.
Ich glaube, da hätte ich auch Schwierigkeiten mit, würde ich ehrlich zugeben, ja.
Aber ja, wenn sie es möchte, also wenn sie schon sagt, einen anderen Sex, das macht mich nicht an, einen anderen Sex würde es bei mir nicht geben, würde dann eher die Beziehung scheitern oder würde sie sagen, ach komm ey, dann mache ich's?
Ich weiß nicht, da müsste man sich eine Alternative überlegen. Vielleicht die zu Domina schicken. Da kann sie sich durchprügeln lassen und ja.
Nee, die will ja natürlich schon mit ihrem Partner Sex haben.
Ich glaube, das könnte ich nicht. Das wäre schon. Ja gut, in der Domina hat man keinen Sex, soweit ich da informiert bin.
Ah.
Aber ich könnte das nicht. Am besten Willen. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie die Freundin zu schlagen oder so. Selbst wenn sie das will, wäre das für mich irgendwie immer noch undenkbar.
Paddy, für dich ja nicht so, hast du ja am Anfang gesagt, ne?
Ja, wie gesagt, also bis zu einem gewissen Punkt, sag ich, wo ich mir sicher gehen kann, dass ich sie nicht ernsthaft verletze oder langfristig verletze, definitiv. Wenn sie es möchte, warum nicht? Klar.
Tobias, findest du auch, warum nicht? Oder würdest du sagen, nee, also auch wenn jemand das möchte, macht man das nicht?
Ja, wenn jemand das möchte, dann kann man das machen, aber ich wäre einfach nicht selbst in der Lage, das zu machen. So, wenn Leute auf Sadomaso stehen, dann ist das ja nicht schlimm. Aber ich könnte mir das für mich absolut nicht vorstellen. Auch nicht den sadistischen Teil zu übernehmen. Ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Hm. Vielleicht könnte man es ausprobieren, aber ich glaube, ich kann es trotzdem nicht.
Ihr würdet es aber, Tobias, du würdest es auch mal ausprobieren, wenn sie sagt, oh Mann, Hasi, Pubi, Mann, los jetzt.
Ja, ausprobieren kann man es ja mal, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es was für mich wäre. Aber wenigstens ausprobieren könnte man es ja, wenigstens ihr zuliebe mal testen. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir das gar nicht vorstellen.
Könntet ihr euch vorstellen, selber Prügel einzustecken?
Nein, absolut gar nicht.
Jo,
ich habe in meinem Leben genug Prügel eingesteckt. Nicht in dem Sinne, aber nie auch. Also stehe ich gar nicht drauf, auf Schmerz oder sowas.
Paddy?
Kann ich gar nicht mit anfangen.
Ja, Schmerzen haben ist schon scheiße, ne? Aber man muss ja immer alles ausprobieren oder was.
Also du bist eher experimentierfreudiger.
Ich bin experimentierfreudig, ja, auf jeden Fall.
Eigentlich auch, nur nicht so in die Sadomaso Richtung. Glaube ich, so die einzige Richtung, ja, und Sodomie, das wären so die einzigen beiden Richtungen. So alles im heterosexuellen Bereich, außer Sadomaso, kann man ausprobieren. Aber ich weiß nicht, so Schmerzen haben oder Leute halt erniedrigen, könnte ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht sieht Philipp das ähnlich oder auch ganz anders. Hallo Philipp.
Hi.
Was sagst du?
Also ich persönlich finde immer, dass es beiden einfach Spaß machen muss, egal was man macht. Also wenn man jetzt nicht irgendwie so weit geht, sich irgendwie lebensgefährliche Verletzungen zuzufügen oder so, dann soll das jeder machen, wie es ihm gefällt. Für mich persönlich ist es gar nichts. Also ich finde, Sex ist immer eine gegenseitige Sache. Ja, also es muss ja beiden Spaß machen. Und auch wenn man natürlich ein Stück weit kompromissbereit ist, würde das für mich überhaupt nicht laufen. Also irgendwie da richtig zuzuschlagen und so, das käme für mich persönlich gar nicht in Frage.
Ausprobieren?
Nee, also es würde mich einfach in keinster Weise irgendwie anmachen, einem Menschen allgemein irgendwie Schaden zuzufügen und dann noch im Bett, also das als allerletztes. Also generell bin ich auch für viele Sachen offen, aber jetzt irgendwie da handgreiflich zu werden, das also klar, natürlich bis zu einer gewissen Grenze, ein bisschen gröber und so, das ist was anderes, aber so bis so weit gehen auf keinen Fall.
Also da seid ihr euch alle sehr einig, wenn eine Frau, außer Paddy, der würde es wenigstens mal ausprobieren, aber wenn er dann merkt, oh nee, also das ist nichts für mich, wenn eine Frau kommt und sagt, unterdrück mich im Bett und nenn mich dumme Nutte und zieh mir mal ordentlich eine rein, oder sei wenigstens total grob, dann ist das für euch, auch wenn sie es geil findet, keine Option.
Nee,
absolut nicht. Das ist eine echt schwere Frage. Zum Glück hatte ich die Situation noch nicht und ich hoffe auch, dass es nicht so weit kommt.
Naja, grundsätzlich ist es natürlich immer schwierig für alle, die eben nicht in diese enge Norm passen und unterschiedliche oder ja andere Vorlieben haben, die erstmal zu äußern und dann, na klar, dann werden die meisten sagen, ja, nö.
Ja, das mit dem schwierig zu äußern, weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber ich weiß nicht.
Ich meine, die Grenzen sind da ja fließend, ne? Also es gibt ja wirklich, da gibt es ja nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es ja richtig viele Schattierungen. Und ich denke, natürlich kann man es immer mal ausprobieren. Also da würde ich auch nie jetzt immer direkt kategorisch Nein sagen. Aber so wie du das anfangs beschrieben hast, also was da wirklich verlangt wird, ist es einfach komplett außer Frage, ja.
Also da hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Also so wie du gesagt hast, hier einmal mit der Faust durch die Fresse ziehen, das wäre dann schon so ein Ding, das ging mir dann auch schon zu weit.
Ja.
Einfach ja, nur, wie gesagt, du so, das ist ja dann auch die Frau, die du denn vielleicht dann irgendwie liebst oder so, mit der du gerne zusammen bist. Und naja, ich sag mal, wenn du den Kiefer irgendwie in eine andere Richtung rückst, dann sieht das vielleicht nachher schon alleine nicht mehr so schön aus.
Und, das passt ja dann nicht so. Und würdet ihr ihr empfehlen, eine Therapie zu machen oder mal zu forschen, warum Gewalt da so wichtig ist? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist grundsätzlich was, das ist dann eben so?
Also ich bin jetzt natürlich kein Psychologe.
Ja, man muss ja nicht mehr gleich jeden zur Therapie jagen. Vorliebe ist Vorliebe und dann ist gut.
Es ist ja auch eigentlich...
Gibt ja noch viel Schlimmeres, weil das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, was es da so gibt in die Richtung. Ne? Gibt ja wirklich Leute, was habe ich schon mal gehört hier im Konkurrenzradio, sag ich mal, wo eine Freundin von ihrem Freund verlangt hat, dass er sie überrascht, vermummt und sie vergewaltigt. Das wollte sie von ihm. Also das sind jetzt schon so Sachen, das würde ich nie machen. Ja,
nochmal. Ja, wer hat das gemacht?
Das hat eine in einem anderen Radiosender mal erzählt nachts. Seine Freundin hat von ihm verlangt, dass er sich vermummt, sie auf der Straße überrascht und wegkascht und sie vergewaltigt. Das wollte sie von ihm.
Vielleicht so eine Fantasie von ihr, aber ich könnte das auch nicht.
Also das wäre so ein Ding, das ist unvorstellbar. Das geht gar nicht, das kannst du nicht bringen.
Ja, also, keine eigenartige Fantasie, ne? Aber Sadomaso finde ich an sich ja gar nicht schlimm. Es ist jetzt nicht meins, aber wer Spaß dran hat, es ist ja nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, eine Therapie müsste man deswegen auf jeden Fall nicht machen.
Und wo sollte sie sich ihren Sex dann holen?
Ja, das ist halt wieder schwierig, ne? Ja, die Domina bleibt ja immer noch, um seine masochistische Seite auszuleben. Ich weiß nicht, ansonsten, ich kenne mich halt auf dem Gebiet nicht aus.
Ich denke, es wird immer Leute geben, die wo solche Interessen oder Wünsche auf Gegenseitigkeit beruhen.
Ja, das ist die Frage, ist ob du die Frau, die du liebst, das irgendwo zu einem Mann geben willst oder so, damit sie da ihren Fetisch ausleben kann.
So, also das, also für mich persönlich wäre dann, das wäre natürlich eine Zwickmühle, ja, also wenn ich mich wirklich in diese Frau verlieben sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass es echt eine krass schwere Entscheidung ist, da dann irgendwie zu sagen, nee. Aber ich denke einfach, dass Sex für eine gut funktionierende Beziehung nicht unwichtig ist.
Ihr müsstet mal das Gesicht des Nachrichtensprechers sehen, der angehalten ist, aus der Chefetage wirklich um 30 die Nachrichten zu machen und seit 3 Minuten euch zuhört. Und sich wahrscheinlich denkt, alter Schwede, und dafür gehen die Nachrichten flöten. Also, das ist das Zeichen an euch. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr so schön mitgemacht habt.
Ja.
Kein Thema, ne?
Und bis bald einmal.
Jo,
tschüss, Paddy, tschüss, Tobias, tschüss, Philipp. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Katrin Thüring und euch 0331 70 97 110. Also eine Frage aus dem Buch der Toleranz schaffen wir auf alle Fälle noch. Ihr seid herzlich eingeladen. Und Philipp ist dem Aufruf gefolgt. Hallo Philipp.
Ja, ich war vorher schon da.
Oh, du schon wieder, ne?
Ja, lame, ich weiß, aber es war anscheinend noch kein anderer da.
Ja, doch, einer hat noch angerufen, ne?
Ach so, ja, dann
nein.
Kann der natürlich.
Nein, ich will natürlich, ich finde es ja immer spannend, wenn zwei Leute kommen. Wir müssen noch kurz warten, er wird noch von dem sehr, sehr lahmarschigen Redakteur gecastet. Ja, das ist so dieses Vorgespräch.
Ja.
Soll ich sie dir schon mal vorlesen?
Ja, machen wir doch.
Obwohl, da ist er, Jan.
Jo, hi.
Hallo Jan, also ihr seid zu zweit, Jan und Philipp.
Mhm.
Und bekommt eine Frage.
Okay.
Du hörst, dass deine Nachbarn sich streiten und ihre Kinder schreien. Du gehst rüber und stellst ihn zur Rede und er sagt, er schlägt seine Kinder als Erziehungsmaßnahme. Was machst du?
Soll ich anfangen?
Wie ihr wollt.
Gut, okay, dann fange ich an. Ja. Für mich ist das eine klare Frage.
Wer ist denn jetzt? Ist es Philipp oder Jan?
Das ist Philipp.
Okay.
Ja. Also für mich ist das eine klare Form von Körperverletzung und dann ja wahrscheinlich auch noch irgendwie im krasseren Fall wegen Schutzbefohlener und so. Und also das würde ich auf jeden Fall, anzeigen.
Jan?
Ja, sehr ähnlich. Also es kommt halt erstmal auf das wie stark und was da, also ne, wie laut der Lärm ist. Und vor allem, ob das halt eben oft oder mehrfach vorkommt. Weil wenn das halt einmal irgendwie, ne, man und dass man darüber geht und hier komm mal wieder runter und sich das dann halt eben auch irgendwie einkriegt, ist das vielleicht auch eine Sache, dass jemand da gesehen hat, okay, das war scheiße. Aber wenn man das jetzt so, weiß ich nicht, in der Woche 3, 4, 5
Mal. Nee, das
hat,
war einmalig jetzt.
Einmalig. Ich würde, denke ich mal, bei einem Mal würde ich noch nichts weiter unternehmen, außer halt eben rübergehen zu sagen, hier, komm mal runter und was macht ihr hier überhaupt? Und weil in dem Moment sollte es ja die gesamte Situation auch irgendwie auseinandergenommen haben. Wenn es danach weitergeht, dann ist halt der Punkt, wo man ja halt entweder bei der Polizei anrufen beziehungsweise sich dann halt mal mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, was da halt geht, ob die sich das mal angucken können, weil selber kann man ja halt nun nicht dazwischen gehen. Das ist ja, da hat man halt schon, gibt es ja Stellen für, die sich um sowas kümmern müssen.
Philipp, wie findest du das, wenn jetzt Jan sagt, ach naja, beim ersten Mal?
Ja, also generell finde ich das, bin ich auch auf jeden Fall dafür, irgendwie erstmal zu versuchen, deeskalieren zu wirken. In dem Fall würde ich jetzt aber sprechen, jetzt einfach für mich zwei Faktoren dafür, dass ich ihm was machen würde. Und zwar ist der erste, dass, gut, ich weiß jetzt nicht, um was für ein Gebäude es sich handelt, ja, aber wenn man den Lärm wirklich so dominant doch mitkriegt, dass wirklich die Kinder schreien, die Eltern schreien, dann ist es ja eigentlich in dem Moment schon irgendwie eine krasse Situation für die Kinder, das ist das eine. Das zweite wäre, was du ja gesagt hast, dass er wirklich ja doch relativ abgebrüht scheinbar antwortet, dass er seine Kinder als Erziehungsmaßnahme schlägt, dann macht das, würde das jetzt auf mich den Eindruck machen, wenn wir jetzt den Fall mal weiterdenken, dass das eben was ist, was regelmäßig und ja in diesem Fall anscheinend auch sehr gezielt gemacht wird. Und ich denke, dass also ich persönlich bin der Meinung, dass das auf keinen Fall irgendwie gut für ein Kind sein kann. Und deswegen würde ich das eben machen, was ich gesagt habe.
Und das heißt, du würdest zur Polizei gehen oder würdest Jugendamt irgendwie dahin lotsen und ich weiß auch nicht, was da passiert, aber es könnte sein, dass die Kinder einfach erstmal von zu Hause weggenommen werden, zu Pflegeeltern oder in Heim. Glaubst du, dass du dann denken würdest, oh Gott, ich bin schuld daran, oder könntest du so abstrahieren und sagen, nee, ich bin nicht schuld daran, sondern die sind schuld daran?
Also zunächst mal will ich mir überhaupt nicht anmaßen, dass ich in dieser Situation, in der das passiert, in der Lage bin, diese Konsequenz so weiterzudenken, ja. Also ich glaube nicht, dass ich dann wie groß denken würde, was dann im Endeffekt passiert. Ich denke, die Polizei ist dann doch erstmal der primäre Ansprechpartner, weil die ja dann sofort eingreifen und erstmal eben unterbinden, was da vor sich geht. Und dann sekundär, also als Folge dessen, die Polizei schätzt ja dann auch meistens irgendwie die Schwere des gesamten Umstandes, Zustandes ein, und dass die dann eben das Jugendamt einschalten oder nicht oder wie auch immer. Und dann ist natürlich, um auf deine Frage zu antworten, immer zu überlegen, natürlich, wenn die Kinder jetzt den Eltern weggenommen werden oder umgekehrt, dann ist es natürlich blöd, denn ich denke, Kinder sollten auf jeden Fall mit ihren Eltern aufwachsen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt diese Kinder weiter in diesem gewalttätigen Umfeld belassen werden, kann es ja auch nicht gut tun. Also denke ich immer, dass es doch besser ist, die dann eben an dementsprechendes Fachpersonal zu übergeben, als die eben meinem Vater oder Eltern zu lassen, die davon ausgehen, dass Schläge als Erziehungsmaßnahme angebracht sind.
Jan, wie siehst du das?
Ist halt dieses, klar, es ist, klingt erstmal als die logische Konsequenz daraus, wenn es halt eben so eine krasse Situation ist, dann halt die Polizei dazu zu rufen, je nachdem wie halt laut und wie, ne, also ich wohne hier in einem Gebäude, was relativ hellhörig ist, also ich habe Nachbarn, die sich halt auch ab und zu mal streiten, da sind zum Glück keine Kinder dazwischen, aber das kriegt man schon ganz gut mit, in welcher Stärke das ist. Und wenn es halt eben wirklich so ein sehr krasser Fall ist, ich meine, ich kenne meine eigenen Schwächen, ich weiß, dass ich viel nicht faul, aber so dieses, ach, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, dieses, was man ja eigentlich irgendwie hat, auch wenn man gerne anders und engagierter wäre.
Ja.
Und deswegen meine ich halt auch, würde ich wahrscheinlich eher wirklich was machen, wenn es halt eben mehr als einmal vorkommt. Das meine ich damit. Also es ist ja klar, du hast da durchaus recht, dass man, gerade wenn er sagt, ich schlage meine Kinder, weil ich das kann und ich das darf und das Erziehung ist, dann sollte man da schon drüber nachdenken und ja, ist halt eben, ja, wahrscheinlich bin ich da einfach nicht böses
Wort. Naja, du bist ja auf alle Fälle ehrlich genug, weil das passiert ja, also es ist ja Gang und Gäbe, dass man einfach sich noch überlegt, ach, mischt man sich da jetzt ein? Mhm. Geht man überhaupt erstmal rüber? Will man die Kinder irgendwie, will man die, wie sagt man, will man die bloßstellen, dass man so rübergeht, ja, sagen Sie mal, was ist denn hier los und so.
Ja,
ne?
Genau, es ist ja immer noch die Chance oder die Möglichkeit da, dass dann halt auch die andere Seite einfach komplett zumacht, sagt, nein, hier war nichts und überhaupt und was wollen Sie überhaupt und alleine dieses komische Gefühl, was man dabei hat, gibt ja schon so einen gewissen Widerstand, um da dagegen zu gehen, aber deswegen sage ich, muss halt erst eine gewisse Schwelle sozusagen für mich selber überschritten sein, bevor ich dann wirklich in den Bereich anderer Leute eingreife, auch wenn es richtiger wäre, das sofort zu tun.
Habt ihr beide schon mal in Bereiche anderer eingegriffen, aktiv?
Ja. Also einmal, also jetzt nicht dieses Beispiel mit Kindern, aber halt eben schon, dass sich Nachbarn halt eben wirklich, also da hat man auch gehört, dass da Mobiliar zu Bruch ging und so weiter und da dann halt eben zuerst die Polizei gerufen und dann halt eben hinmarschiert und gesagt, hier Leute, das ist alles ein bisschen laut, was ihr hier macht. Und dann war halt auch die Polizei relativ schnell da und hat sich das angeguckt, ob da jemand rausgeholt werden musste. Aber so, oder halt eben auch mal auf der Straße mal in eine Schlägerei, in die ich so eher so als Unbeteiligter reingeraten bin, versucht zu schlichten, hab dann halt eben selber einen ziemlich bösen Faustschlag abgekriegt. Aber zumindest habe ich versucht zu sagen, hier Leute, hört auf damit.
Und Philipp?
Ja, bei mir war das lustigerweise was ziemlich Vergleichbares. Und zwar bin ich eben abends irgendwie, weiß nicht mehr woher ich kam, über die Straße gelaufen und habe eben mitbekommen, dass eine Mutter mit ihrem Kind auch meinen Weg gelaufen ist und von einem betrunkenen Mann ziemlich krass angeworden gegangen ist. Also jetzt nicht körperlich, aber der ist eben so um die rum und hat rumgeschrien und war klar, also war offensichtlich total besoffen und das Kind hatte Angst und die Mutter war auch und die hat eben auf den eingeredet, er soll jetzt weggehen. Ich hatte das durchaus, auch diese Hemmschwelle, die Jan gerade angesprochen hat, hab mir gedacht, okay, macht er jetzt nicht wirklich was? Also es stellte sich raus, dass es irgendwie der Vater von dem Kind ist und irgendwie der Freund der Mutter. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, wie, du kannst jetzt nicht bringen, dich hier so aufzuspielen, dich da einzumischen und weil er ja eigentlich de facto nichts tut, was die gefährdet. Und dann habe ich aber doch mir eben, weil die halt immer weiter auch in die Richtung gegangen sind, in der ich gelaufen bin, habe ich mir eben doch irgendwie den Ruck gegeben und habe den einfach angesprochen und irgendwie gefragt, was los ist. Und habe dann auch irgendwie die Mutter gefragt, ob sie irgendwie Hilfe bräuchte. Die hat nichts gesagt, hat aber irgendwie schon so durch ihren Blick hatte ich das Gefühl, ich kann das nur so interpretieren, mir zu verstehen gegeben, dass sie eben gerade das hier unangenehm ist. Und habe ich eben so versucht, irgendwie so ein bisschen mit dem Typ zu reden, so seine Aufmerksamkeit von denen wegzukriegen. Im Endeffekt lief das dann aber darauf hinaus, dass der versucht hat, auf mich loszugehen. Ist ihm aber einfach gar nicht gelungen, weil er so besoffen war. Und ich dann auch irgendwann weg musste und er dann da sitzen geblieben ist und die Frau weitergegangen ist. Und ich habe auch gedacht, irgendwie, man hatte eben auch das Gefühl, dass er einfach irgendwie einfach nur traurig war und nicht aggressiv. Also dass er irgendwie, glaube ich, nur irgendwie versucht hat, auf die einzuwirken, aber jetzt keinerlei irgendwie Gewalt ausgeübt hätte oder so. Es war halt schon, da habe ich auch gemerkt, also auf jeden Fall, dass man da schon erstmal so überlegt, okay, dann bist du jetzt überhaupt irgendwie in der Position, da irgendwie was zu machen. Also das war auch so eine Situation, ja.
Ihr beiden, Bodo würde gern noch was sagen. Hi Bodo.
Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Folgendes, ich wäre da ein bisschen vorsichtiger und würde da nicht gleich die Polizei oder das Jugendamt rufen, weil nur weil ein Kind schreit, muss es ja nicht geschlagen worden sein. Also ist ja alles spekulativ. Also letzten Endes hat man ja nicht gesehen, ob es geschlagen worden ist.
Genau, aber Bodo, vielleicht hast du die Frage nicht richtig gehört. Die war, du hörst, dass deine Nachbarn sich streiten und ihre Kinder schreien. Du gehst rüber und stellst ihn zur Rede und er sagt, er schlägt seine Kinder als Erziehungsmaßnahme. Was machst du?
Ach so, das habe ich dann nicht ganz so mitbekommen. Ja, das.
Findest du es trotzdem noch schwierig, sich da einzumischen?
Ich muss mal sagen, das wäre ja sozusagen, ja, dann, wenn er das selber zugibt, ist die eine Sache, ist natürlich sehr bedenklich, wenn der Mann das so sagt. dann sollte man also in erster Linie das persönliche Gespräch unter vier Augen suchen und nicht gleich vielleicht mal, wenn man irgendwo auf der Straße trifft.
Es kommt dann halt auch so ein bisschen an, ob man halt wirklich in der Situation dazwischen geht. Ich meine, das ganze Ding zielt ja so ein Stück weit auf Zivilcourage ab, was ja auch jetzt für die anderen Begebenheiten irgendwie angeht. Mhm. Da ist halt eben immer so das Problem, weil in den letzten Jahren sind immer wieder dann Fälle durch die Nachrichten gegangen, wo jemand mal dazwischen gegangen ist, auch auf der Straße oder so, und dann irgendwie zusammengeschlagen oder erstochen wurde. Und dann ist, glaube ich, für viele auch einfach, und da nehme ich mich nicht aus, echt so dieses, gehe ich da jetzt dazwischen und riskiere irgendwie entweder der Dumme zu sein oder was abzukriegen oder, und ja, das ist halt schwierig. Das macht alleine dieses Gedankenspiel halt schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir müssen jetzt einfach bedenken, also ich habe eben wirklich, als ich die Lage beurteilt habe, einfach versucht, mich an diesen eben genannten Faktoren festzuhalten und davon ausgehend, natürlich, ich stimme Jan auch absolut zu, wenn ich jetzt irgendwie Nachbarn habe, wo ich weiß, die gehen normalerweise komplett liebevoll mit ihren Kindern um, die haben ein gutes Verhältnis, ich kenne die oder so, und da einmal was passiert, dann renne ich sicher auch nicht direkt zur Polizei. Aber ich glaube, dass in diesem Fall das Risiko, gut, ich weiß jetzt nicht, wie man dazwischen gehen will, wenn man den Nachbarn anspricht und den irgendwie in flagranti erwischt, wie er irgendwie gerade eben seine Kinder schlägt, dann ist es was anderes. Aber es scheint ja jetzt irgendwie so zu sein, dass man an der Tür ist und er ihm das so offenbart. Und da würde ich auf jeden Fall die Polizei hinweisen auf diese Tatsache. Was sie dann damit macht, ist ja die andere Sache. Aber in diesem Fall ist ja auch wirklich das Risiko, dass man sich da jetzt selber irgendwie in irgendeine Gefahr begibt, relativ gering, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie total da in die in den Vorgang eingreift oder so.
Ja, aber man kann ja schlagen und man kann schlagen, ne? Also
ja, erstmal so überhaupt nicht. Also, achso, du meinst jetzt schlagen, also, wie der Vater dann seine Kinder.
Wenn das Kind natürlich am nächsten Tag, weiß ich nicht, mit blauen Augen rumrennt und mit einem Verband im Kopf, dann würde ich schon sagen, würde ich nochmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, man kann ja schlagen und man kann schlagen. Ne?
Finde ich nicht.
Ja, ich finde es auch ein bisschen überholt, seine Kinder zu schlagen. Also ich habe das mal früher, als ich klein war, auch mal von meiner Ma den Hintern voll gekriegt. Ich könnte jetzt natürlich so ganz platt sagen, das hat mir jetzt auch nicht geschadet. Aber ich finde es halt eigentlich, gibt es da inzwischen auch, müsste man genug wissen, um dass es nicht nötig ist.
Also Leute, ich finde, das lustig, ist natürlich klar. Also ich finde es lustig, dass ich weiß nicht, sorry, ich weiß gerade nicht, wer es genau gesagt hat, dass es überholt ist.
Ich, also ja.
Also, wenn man, also ich habe natürlich auch meinen Klaps auf den Po gekriegt oder so, also da wollen wir jetzt, das wollen wir gar nicht jetzt irgendwie sehr groß reden, aber wenn jemand wirklich systematisch sagt, dass er Schlagen als Erziehungsmaßnahme nimmt, dann ist das ja was wirklich kontinuierlich eingesetzt wird, und ich finde, das schädigt einfach, also ich bin kein Psychologe, aber ich würde mir jetzt mal denken, das ist einfach das Vertrauensverhältnis.
Es ist nachgewiesen, dass es das.
Wie bitte?
Es ist nachgewiesen, dass es das Vertrauensverhältnis total stört.
Total also, schädigt, ja. Das sind ja nicht nur psychologische, sondern eben auch größtenteils dann physische Schäden, die da entstehen. Und ich finde, das ist dann doch was, wo man die Polizei einschalten kann, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage, ja. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, deswegen müsst ihr alle ganz kurz antworten, aber die möchte ich euch auf alle Fälle stellen, da ich jetzt drei Männer in der Leitung habe.
Oh Gott.
Deine Frau sagt dir nach der Geburt eures ersten Kindes, dass sie euer Kind bis mindestens zum 5. Lebensjahr stillen will. Wie findest du das?
Habe ich nicht genug Hintergrundwissen für, aber auf den jetzigen Aspekt, um kurz zu antworten, würde ich sagen, bin ich gegen.
Wer hat es gerade gesagt?
Philipp.
Warum?
Weil ich einfach finde, dass ein Kind auch ab einem gewissen Alter lernen muss, sich von den Eltern abzunabeln. Ich meine jetzt nicht ausziehen, ja, aber doch mit heranwachsendem Alter eine gewisse Unabhängigkeit erlangen muss, die natürlich dann kontinuierlich zunimmt. Aber das finde ich einfach, also bis fünf Jahre, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber bis fünf Jahre finde ich persönlich einfach zu lang.
Bodo, was würdest du zu deiner Frau sagen?
Was sagt man da? Eigentlich kann man nur was Falsches
sagen.
Man sagt,
also schau Brüste also für die nächsten fünf Jahre.
Man sagt so circa 2 Jahre. Also 5 Jahre würde ich jetzt persönlich sehr bedenklich finden. Weil
warum?
Das Kind kommt ja dann auch in die Schule.
Mit 6. Aber sie sagt bis zum 5. Ich möchte, dass er oder sie bis zum 5. Jahr
Na, das ist im Kindergarten dann bis dahin.
Genau.
Also, nee. Ich meine, klar fördert das die Mutter-Kind-Bindung und so viel weiß ich auch, aber ich denke, die muss dann nicht bis zum fünften Lebensjahr gefördert werden. Von den physischen Aspekten des Körpers der Frau mal ganz abgesehen, würde ich sagen, auf keinen Fall.
Wenn es gut fürs Kind ist, mein Gott, warum nicht? Aber wer sagt denn, ist ja nicht begrenzt, ne, letzten Endes. Wer sagt denn bis 2 oder bis 3 oder bis 4?
Die Mutter anscheinend, ja.
Okay. Ja, dann ist das so. Also, was will man da groß sagen? Also, ich finde es sehr bedenklich. Die Frage ist ja, ob die Mutter dann halt noch Milch hat, ne, im fünften Jahr.
Ich glaube, wenn kontinuierlich so eben das Kind gestillt wird, dann wird weiter Milch produziert.
Oh Gott, habt ihr diese schreckliche Talkshow damals nicht gesehen, als die Frau von Jürgen Drews, da war die Tochter schon 5 oder 6, ihre Dinger rausholt und damit Milch spritzt und sagt, weil Jürgen da immer so gerne dran nuckelt. Das war so ein traumatisches Erlebnis für mich.
Naja, da sind wir wieder bei den komischen Fetischen.
Die Sendung muss ich wohl verpasst haben.
Oh, gibt es bestimmt leider auf YouTube.
Ja, gibt's leider, kann man leider googeln. Das Schlimme ist, ich glaube, ich mache es auf der Heimfahrt auch muss einfach, um mich nochmal anzuekeln.
Ja, also wer es braucht, mein Gott.
Ja, also ich kann jetzt insgesamt zu der Geschichte jetzt mit dem Kind füttern, beziehungsweise Brust geben, bis es 5 ist, nichts wirklich sagen, weil ich halt mich mit Kindererziehung und Großziehen und so weiter noch nicht beschäftigt habe und das für mich auch irgendwie weit weg ist. Aber bis 5 klingt halt einfach auch ein bisschen lang. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form schädlich ist oder nicht, aber müsste man sich in dem Fall mal ernsthaft mit beschäftigen. Und ja, also klingt erstmal komisch.
Naja, also ich glaube, physisch schädlich ist das nicht, aber
nein, ich meine jetzt so mit der Entwicklungsgeschichte, was du halt meintest, auch mit dem sich auch dann, nein, nicht abnabeln, aber so dieses bisschen eigenständiger und so weiter. Also es klingt halt irgendwie einleuchtend, aber wie gesagt, habe ich mich nie mit wirklich beschäftigt.
Ja, sieht da, jetzt habt ihr die Nacht was vor, ne? Tja. Da werden alle Stillblocks, alle Mama-Blocks durchgelesen.
Auf jeden Fall. Und auch vor allem erstmal dieses Ramona Drews-Interview nach Ford erstmal auschecken.
Morgen melden wir uns in welcher
Gruppe. Du einfach Drews Buse spritzt.
Da hast du direkt die Suchwörter parat, ne?
Na logisch. Ich muss mich auch auf diese Sendung vorbereiten. Ich habe mir schließlich alle diese Fragen hier ausgedacht, die ihr heute gestellt bekommen habt. Ne? Da hat Ramona Drews eine große Rolle gespielt. In diesem Sinne, Philipp, Bodo und Jan, vielen Dank fürs Anrufen. Philipp, vielen Dank fürs zweimal Anrufen. Und vielen Dank für diesen schönen Blue Moon. Wir hören uns morgen wieder in der Mittagssendung von 12 bis 1. Macht's gut, ihr drei. Ich verabschiede mich auch vom Rest in Berlin und Brandenburg. Hier geht's weiter mit Henrik Schröder und dem Night Flight. Und wie gesagt, morgen Mittag bin ich wieder da. Paul Kalkbrenner zum Abschied. Macht's gut, eure Thymi.
Fritz. Und das hört man.